Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 27 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jan Skodlarek und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast zum zweiten Mal hier zu haben, nämlich den USA-Experten und Historiker Thomas Zimmer. Hi Thomas.
Hallo, ich freue mich.
Hi. Du bist USA-Experte, sagte ich schon, du bist Historiker, du warst vor etwas über einem Jahr auch schon im Podcast bei mir zu Gast, knapp nach der Wahl von Donald Trump, Mitte November habe ich mit dir gesprochen. Die Folge heißt Trumps Angriff auf die Demokratie und man muss sie keineswegs gehört haben, um heute zuzuhören oder irgendwas davon zu verstehen, aber ich denke, dass das baut auf und ergänzt sich. Denn du hast ganz früh auch in meinem Podcast schon so Sachen gesagt wie, ja, da sehen wir faschistische Züge oder da ist Faschismus am Werk oder man kann es als einen US-amerikanischen Faschismus beschreiben, was dort passiert. Jetzt die böse Frage von mir, wie fühlt sich das denn an, Recht zu haben?
Ja, weißt du was? Also ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken, dass es schon in den letzten Jahren so war, also ich muss erstmal sagen, ich war da jetzt ja nicht irgendwie der einsame Rufer in der Wüste oder so, sondern ich würde sagen, die Leute, die, die wirklich was von Amerika verstehen und die auch sich die Mühe gemacht haben, da tatsächlich hinzugucken, die haben das auch verstanden und auch vielleicht ähnlich gesehen, so wie ich. Und das ist auch vielleicht so mein erster Aufruf an alle, die uns zuhören, wäre zu sagen, also guckt ruhig nochmal genau hin. Also wer bis vor einem Jahr oder sozusagen vor 2 Jahren oder so immer nur erzählt hat, ist ja alles nicht so schlimm und diese ganzen Alarmisten, die sollen jetzt mal ruhig sein und so und Demokratie ist doch stabil und so. Und dann würde ich einfach aufhören, den Leuten zuzuhören, ne? Weil die haben es offensichtlich eben einfach nicht verstanden. Also, und insofern, also da bin ich jetzt erstmal, natürlich ist man jetzt erstmal froh, dass man eher richtig als falsch lag. Ne? Das ist schon so. So, aber ich versuche jetzt auch, das muss ich auch sagen, also ich versuche jetzt nicht so als Grundhaltung anzunehmen, dass ich jetzt permanent nur noch ins Internet schreie, habe ich euch doch immer gesagt oder so, weil das bringt irgendwie auch nichts, ne? Also erstens, nee. Wem ist damit geholfen? Das Bedürfnis habe ich manchmal, das habe ich, aber ich versuche das nicht zu machen, weil das führt jetzt auch niemanden weiter und ich würde auch sagen, mir ist ehrlich gesagt auch wichtiger, jetzt nicht so sehr die Leute daran zu erinnern, vielleicht weißt du noch, ich weiß noch ganz genau, du warst vor einem Jahr, hast du es noch gar nicht verstanden, sondern ich versuche eigentlich weiterhin eher zu sagen, ist doch, ich bin doch froh um jeden und jede, die jetzt vielleicht sagen, ach hoppla, doch, das war gefährlich und das ist sozusagen ein Frontalangriff auf die Demokratie und vielleicht war ich da ein bisschen zu, habe ich da zu lange zu ignoriert oder so. Und dann ist, glaube ich, wichtiger, die Leute willkommen zu heißen, ja, und zu sagen, gut, wunderbar, klasse, dass dass wir jetzt auf der Ebene miteinander reden können, als darauf zu bestehen, ja, aber die immer weiter daran zu erinnern, dass sie falsch lagen. Ja, man muss da, glaube ich, so ein bisschen, aber ich sage dir ganz klar, also ich habe auch eine Liste von Leuten, die mich jetzt jahrelang beschimpft haben als Alarmisten oder so. Also alles unseriöser Alarmismus. Also eine Liste von Leuten, die so geredet haben, habe ich schon. Ja, das ist so.
Ja, beides gut, also das nicht zu vergessen, wer einem nicht geglaubt hat, aber es andererseits auch zu begrüßen, wenn Leute dabei sind jetzt. Ich denke auch, dass Erkenntnis oder auch Verhaltensänderungen, nicht nur jetzt bezüglich USA, sondern allgemein, also ein Dazulernen und ein sich ändern wollen oder dazu, ja, eben zu dazulernen, das ist nie zu spät und das sollte man eben nicht verteufeln, sondern begrüßen, konstruktiv sehen, da bin ich ganz bei dir. Und ja, wir sprechen anlässlich ein Jahr Trump, ja, ein Jahr, ja. Zum 20.01.2025 kam Donald Trump ins Amt. Wir haben, wie gesagt, nochmal zwei Monate vorher gesprochen, aber vieles hat sich da auch so abgezeichnet schon, beziehungsweise hast du mit deiner Expertise schon wirklich benannt und ich habe mir nochmal einige Zitate durchgelesen von dir, auch vom letzten Podcast und das war wirklich, ich war auch skeptisch damals, dachte, okay, ist das jetzt jemand, der so ein bisschen, also du warst die ganze Zeit immer glaubwürdig, das meine ich nicht, aber da dachte ich so, okay, ist es jetzt ein Schwarzseher, ein Pessimist oder ja. Ich habe leider auch manchmal so einen nicht naiven Optimismus, aber so einen Zwangsoptimismus. Ne? Und dann ist die Frage, wo ist denn noch angemessen und wo nicht? Vielleicht einmal fangen wir mal bei dir an. Bei dir gab es auch eine persönliche Veränderung. Also dein Hintergrund, du bist Historiker, du bist jetzt mehrere Jahre in den USA gewesen, in Washington als Prof, hast gelehrt, bist USA-Experte, Demokratie-Experte, Radikalisierung, diese ganzen Themen, die jetzt auch relevant sind, noch in so einem Gespräch relevant sein werden. Das hast du jetzt mehrere Jahre in den USA auch ausgeübt und warst dort Professor für internationale Geschichte an der Georgetown Universität und bist seit letzten Sommer wieder zurück in Deutschland. Und vielleicht kannst du uns da ja so ein bisschen was erzählen. Also, wieso hast du die USA verlassen? Fangen wir mal so an.
Ja, ich sage nur sozusagen kurz als eine Sache, die wir gleich echt noch sprechen sollen, ist diese Optimismusfrage, weil ich
Ja.
nicht, dass der Einstieg jetzt einen falschen Eindruck erweckt. Ich bin heute wesentlich optimistischer, was die Situation in den USA angeht, als etwa so im letzten Frühjahr. Also so im, sagen wir, wenn wir jetzt im März oder April oder so gesprochen hätten, dann wäre ich deutlich pessimistischer gewesen als heute. Das ist vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv, für viele Leute, die jetzt denken, was, aber da ist doch gerade diese Volleskalation in Minneapolis und so. Aber darüber können wir gleich noch sprechen, ne? Warum ich wirklich eigentlich glaube, dass die Situation ein bisschen besser ist heute, als
Unbedingt.
sie aussah, so nach 2, 3 Monaten trumpistischer Herrschaft. Also wir selber, ja genau, wir haben im Juni die USA verlassen, Anfang Juni. Da gab es verschiedene Gründe für. Ich habe ja auch die Universität verlassen. Also das ist sozusagen so ein doppelter Einschnitt in meinem Leben. Das muss ich schon sagen. Ganz schöner Einschnitt, USA verlassen.
Kurze Nachfrage, Universität verlassen heißt nicht, du hast nicht die Universität für eine andere Universität verlassen, sondern erzähl mal, was du meinst.
Nee, genau. Also ich habe meine akademische Karriere, meine akademische Laufbahn, also jedenfalls Stand heute, ja, beendet und in den Universitätsbetrieb, den akademischen Betrieb verlassen und mich entschieden. Also ich bin jetzt heute eben, wie sagt man auf Deutsch? Also ich bin sozusagen freier Autor und Schriftsteller und Publizist
Ja,
oder so sagt man, glaube ich, ne? Also
so sagt
Independent
man.
Writer schreibe ich immer auf Englisch, ja. Und dafür hatte ich mich auch schon eigentlich vor längerer Zeit entschieden, diesen Schritt zu gehen. Also nachdem ich war sehr lange an der Uni, ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt, war ich die letzten 12 Jahre, sozusagen, hatte ich also Vollzeitstellen an der Universität und davor auch schon länger Lehraufträge und so, hat, glaube ich, 17 Jahre lang gelehrt an der Uni. Es war schon
Wow.
lange und ich dachte natürlich auch ganz lange und bis vor relativ kurzer Zeit noch, dass das jetzt so mein Leben sein würde oder mein Beruf, ne? Aber ja, habe mich eben jetzt schon vor einer Weile entschieden, dass ich nicht weitermachen möchte mit der akademischen Laufbahn und dann eben auch irgendwann die Entscheidung, nicht in den USA weiterzumachen. Dafür gab es natürlich verschiedene Gründe, ne? Also da spielen private Gründe eine wichtige Rolle. Wo will man eigentlich, dass die Kinder aufwachsen? Ich habe zwei kleine Kinder. Wir mussten uns jetzt schon auch entscheiden, was soll eigentlich aus denen werden? Wo sollen die eigentlich aufwachsen? Familiäre Gründe, aber auch berufliche Gründe, ne? Aber es hatte natürlich auch was mit der politischen Lage zu tun. Das ist schon so, ne? Also ich habe mich eben in den letzten Jahren sehr viel öffentlich eingemischt, sozusagen in die Diskussion, vor allem auch in den USA. Dass ich jetzt so viel auf Deutsch oder mit deutschen Medien oder so spreche, ist eigentlich eine jüngere Entwicklung. Das gab es eigentlich so bis zur Wahl 2024 war es gar nicht so viel. Auf Deutsch war eigentlich fast alles auf Englisch in Amerika. Und das heißt auch, das geht natürlich allen so, die sich öffentlich äußern, öffentlich kritisch zu Trump und zu MAGA äußern, dass man mit sehr viel Anfeindungen zu tun hat. Das war jetzt schon länger so, ne? Und schon lange so. Aber
Ja.
das ist auch seit Januar, also seit Trump wieder an der Macht ist, einfach nochmal explodiert. Das ist so, das hat nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Und auch vielleicht aus den Anfeindungen sind vielleicht auch eher Drohungen geworden. Also, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt eigentlich nicht mehr nur eine Beleidigung oder so, sondern eigentlich auch so ein bisschen eine Drohung. Naja, und dann ist es eben so, dass ich sagen würde, da kam so diese Situation, in der wir sowieso als Familie darüber nachgedacht haben, wo wollen wir eigentlich leben und was wollen wir eigentlich machen. Meine Frau hat dann auch ein Jobangebot aus Deutschland bekommen, über das wir sowieso dann nachgedacht haben, ne? Und es gab sowieso Gründe, private Gründe, dass wir dachten, vielleicht wollen wir doch nochmal nach Deutschland zurück. Und das fiel dann mit dieser politischen Veränderung zusammen. Und es gab so einen Moment, so Ende März. Da werden vielleicht auch einige Leute noch sich daran erinnern, als die Trump-Regierung angefangen hat, einfach, ja, das waren damals vor allem Studierende, so von der Straße weg zu verhaften. Da gab es diesen einen Moment, wo sie diese türkische Doktorandin an der Tufts University in Boston einfach von der Straße weg, so maskierte Agenten des Staates, ne, so einfach die so von der Straße weggeschnappt. Warum? Weil sie sagen, irgendeinen Kommentar in einer Studierendenzeitung geschrieben hatte, der den Trumpisten nicht passte. Und das hat dann damals der Außenminister Marco Rubio auch noch ganz explizit verteidigt und gesagt, ja, hier von wegen Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist jetzt hier vorbei, ne? Also wer jetzt hier Stress macht, also er hat, glaube ich, der Wortlaut war, if you cause a ruckus, also ne, wenn du Stress machst, ja, als Ausländer, dann ist hier nichts mehr mit Meinungsfreiheit und so, obwohl ja die amerikanische Verfassung eindeutig die Meinungsfreiheit für alle Menschen garantiert, die in den USA leben, nicht nur für US-Bürger, sondern für alle Menschen, aber das war denen eben egal. Und ja, und auch genau in der Woche hatte ich irgendwie so einen größeren Text für die Washington Post geschrieben, wo es dann auch so, der dann auch sehr viel Reaktion, also auch sagen, sehr viel Anfeindungen hervorgerufen hat. Ich war dann auch für kurze Zeit, gab es auch so eine Kampagne auf X, also dem X-Twitter, wo irgendwie so ziemlich große rechte Accounts so Jagd gemacht haben auf unliebsame Ausländer, ja, die sich jetzt irgendwie kritisch äußern. Und da war ich dann auch mal so für einen kurzen Moment so, hat nämlich dann so auf dem Radar und haben dann so meine sofortige Deportation oder Verhaftung oder so gefordert und so. Und das kam irgendwie alles so zusammen. Und das war so ein Moment, wo ich merkte, also erstmal konnte ich 3 Tage nicht schlafen. Und ich merkte vor allem, dass ich anfing, darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, mich nicht mehr öffentlich zu äußern, ne? Oder vielleicht nur noch verdeckter oder vorsichtiger, nicht mehr zu sagen, was ich tatsächlich sagen will, sondern eher so vorsichtiger zu sein, so, ne? Also ich war einfach immer mehr, ich fühlte mich immer mehr in der Situation, du hast jetzt eigentlich die Wahl, du machst so weiter wie jetzt, aber dann, ja, machst du dich eben potenziell jedenfalls immer mehr zur Zielscheibe und auch gefährdest dich eben, oder auch und mich und die Familie eben potenziell, ne? Also wir waren da ja auf Arbeitsvisum, ne? Also keine US-Bürger und auch keine Green Card, sondern mit so einem Arbeitsvisum. Und ja, dann haben die Trumpisten eben klar gesagt, ja, von wegen, das Visum wird eben dann sofort annulliert und dann bist du erstmal raus oder wirst eigentlich erstmal verhaftet und in irgendein Eisgefängnis gesteckt. Also da dachte ich, also das ist die eine Chance, oder die andere Option ist eben nichts mehr zu sagen und jetzt irgendwie wegzugucken und sich wegzuducken und so. Und das war irgendwie keine Option. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und in der Situation hatten wir als deutsche Staatsbürger, meine Frau ist auch deutsche Staatsbürgerin, einfach noch eine dritte Option, die nämlich hieß, ey, was machen wir hier eigentlich? Wir können auch nach Deutschland gehen. Dann können wir ganz offen weitersprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass Eis anklopft an die Tür. Und das schien uns dann einfach, also alles zusammengenommen, schien uns das dann irgendwann einfach eindeutig die bessere Option zu sagen, komm, das bringt jetzt hier nichts mehr, das ist jetzt hier keine gute Situation mehr, fühlt sich nicht mehr richtig an, lass uns nach Deutschland gehen.
Puh, das ist krass, das verstehe ich und ich kann es natürlich nicht nachfühlen, ich bin in einer anderen Situation, gleichwohl kenne ich das natürlich auch, ich äußere mich seit vielen Jahren AfD-kritisch, ich kriege auch nicht nur Komplimente und Liebesbriefe in meinen Direktnachrichten, sondern auch schon so Sachen. Also auch Drohungen seltener, Beleidigungen oft, aber auch schon mal so eine Situation gehabt, wo ich kurioserweise gerade aus einer Narkose aufgewacht bin. Uff. Also kleine OP, also es war wirklich eine unangenehme Verkettung der Umstände. Ich wache aus. Also es war, glaube ich, ich bin ein OP-Schisser wie so viele, und da war es, glaube ich, eine Weisheitszahl, eine komplizierte Weisheitszahlnummer, habe ich gesagt, kommen Leute,
Vollnarkose.
Knock mich aus, ne? Chaka, Lichter aus, ja. So, ne? Das ist dann irgendwie für mich angenehmer, als da rumzusitzen. Und auf jeden Fall bin ich dann aus der Narkose aufgewacht, und das Erste, was ich dann so noch schummernd so im Handy lese, ist dann eine Instagram-Nachricht, in der steht, du Hurensohn, ich stech dich ab.
Ja.
So,
ja, ja.
Und das ist dann, ne? Und das ist dann, und das zeige ich dann so meiner Freundin und so, und dann alle so, hä, was schreibt er da? Steht da, was ich denke? Und so, ne? Also ich kenne das, und dann habe ich auch lange Zeit zum Beispiel nicht mehr gepostet, wo ich live bin, ne? Also jetzt, so, was man vielleicht eh nicht sollte oder so, welches Restaurant, welche Bar, wo ich gerade Spaß habe, so ungefähr, weil ich habe den auch angezeigt, den hat man in dem Fall nicht gekriegt. Einige kriegt man auch ran, so, ne? Aber die professionellen Bedroher nicht. Vielleicht noch, bevor wir zur Situation in den USA konkreter kommen, wie gehst du um mit so etwas? Hast du überhaupt ein Vertrauen auch in Strafverfolgung in den USA gehabt? Hast du da was angezeigt? Freedom of Speech geht auch weiter als deutsche Meinungsfreiheit, auch das.
Ja, genau.
Ne? Also wie kannst du da, das ist super krass, dass du da gearbeitet hast. Erstmal nochmal danke und Chapeau, ohne jetzt hier, aber das ist super krass, dass du diese Risiken eingegangen bist und dass du so gearbeitet hast, und komplett verständlich, dass du irgendwann auch gesagt hast, da habe ich keine Lust mehr drauf.
Also ich will mal einmal ganz klar und deutlich sagen, weil ich habe jetzt nach dem Sommer, als ich dann hier wieder angekommen bin, viele so Medienanfragen bekommen, wo ich merkte, die wollen jetzt von mir, dass ich sage, ich bin geflohen vor Trump oder so, ne? Oder ich bin so vom Faschismus geflohen oder so. Und das ist nicht so. Also das möchte ich ganz klar sagen. Ich bin kein Opfer jetzt irgendwie, überhaupt nicht. Ne? Ich bin in einer super privilegierten Situation, ja, dass wir als deutsche Staatsbürger sagen konnten, ey, meine Frau hat ein super Jobangebot aus Deutschland, komm, bin jetzt in Hamburg, super, wohne hier, schönen Stadtteil von Hamburg, finde ich ganz klasse, ich bin großer Fan der Elbe und finde Schiffe ganz toll und so. Ne? Also ich komme eigentlich aus Süddeutschland und bin total begeistert, wenn da so ein Containerschiff vorbeifährt, kann kaum glauben, dass es die wirklich gibt. Also das muss man wirklich sagen und ich auch in den USA schon, bei aller, also ich will das nicht beschönigen, das ist nicht schön, wenn man so Anfeindungen und so Drohungen und so bekommt. Aber auch da, ne, als weißer Mann, der sich da äußert zur Politik, habe ich trotzdem ja nur einen Bruchteil von dem abbekommen, was Menschen abbekommen, die nicht weiße Männer sind. Ja? Also wenn du dich als Frau, erst recht als schwarze Frau, People of Color, wenn die sich äußern, ne, kriegen ja was ganz anderes noch ab. Also da muss man, muss ich echt immer, habe ich auch versucht, wirklich in allen Interviews, und deshalb sage ich es auch hier jetzt nochmal, ist mir ganz wichtig zu sagen, ey, also jetzt, das ist eine ganz, ganz gefährliche und sehr persönlich sehr unschöne Situation da in den USA. Aber ich bin jetzt nicht das gefährdete Opfer davon, ne, sondern auch die Situation, in der wir dann waren, dass wir eben sagen konnten, gut, dann gehen wir halt nach Deutschland. Das ist ja genau die Option, die Gruppen, die besonders gefährdet sind in den USA, die also besonders Zielscheibe der Angriffe dieser Administration sind oder dieser Magerbewegung sind, die haben ja genau diese Option nicht. Die können ja nicht einfach weggehen. Ne? Die können nicht sagen, komm, ist mir doch egal, gehe ich ja woanders hin. Und das ist irgendwie ganz wichtig, ne? Sich daran zu erinnern. Also nochmal, das ist schon so, dass man bezahlt einen nicht unerheblichen Preis dafür, sich öffentlich zu äußern. Also hier ist mir das jetzt noch nicht so begegnet, wobei, also ich kriege schon auch, so auf Deutsch kriege ich schon auch ein bisschen, kriege auch schon auf Fanpost, ne? Weil, also das sage ich jetzt nur weil es ein bisschen witzig ist, ja. Also ein bisschen lustig ist, dass die so in der Form ein bisschen anders kommt. Also in den USA beschränkte sich die Hassmail und so immer einfach nur auf den Hass. Und hier habe ich jetzt schon mehrere so Nachrichten bekommen, die beginnen dann mit, sehr geehrter Herr Dr. Zimmer. Und dann kommt der Hass, dann kommt so, sie sind ein Volksverräter und man sollte sie ins Lager stecken. Und darunter steht aber, mit freundlichen Grüßen und so, ne, und dann Klarname. Und da dachte ich, interessant, also da gibt es schon noch, die Form muss gewahrt bleiben, ja, also die Anrede und das muss gewahrt sein. Ja, also das ist, wir lachen nur drüber, weil was soll man sonst machen, ne, das ist alles hoch und brandgefährlich und, aber ich finde, man steht eben vor der Wahl, was soll man machen? Also meine Mutter zum Beispiel, die sagt immer, hör doch auf, das ist doch zu gefährlich und so. Also hat sie immer gesagt, als wir noch in den USA waren. Ja? Mensch, willst du denn wirklich jetzt da so weitermachen? Und ich kann dazu nur sagen, was soll man denn machen? Also die andere Option ist doch nur, nichts mehr sagen, weggucken, sich wegducken und so. Und ich finde das einfach keine Option. Ja, ich finde, das ist einfach keine Option und deshalb, ja, ist es, wie es ist.
Ja. Die berühmte Schere im Kopf, ne, wäre die Alternative.
Ja.
Und eben auch das, auch der Kontext von mir. Also wenn ich sowas erzähle, dass ich Hassmails kriege oder auch Drohungen, das ist keineswegs so gemeint, dass das irgendwie ein Wettbewerb ist. Und du hast komplett recht, die weißen privilegierten Männer, auch ich inklusive, wir haben sicherlich ein Recht auch zu sagen, dass das Klima in einer Gesellschaft uns besorgt und dass Drohungen und Beleidigungen, gerade wenn sie in einer Masse kommen, wenn sie in einer Flut kommen, wenn sie in eine Kampagne kommen auf X oder sonst was, dass das unangenehm ist. Und auch ich habe, wie du schon auch sagtest, auch ich habe einige Nächte einfach in so Shitstorm-Nummern, als ich vor über einem Jahr mit Max Scholleck den Exit, also wir haben so eine Kampagne gehabt, wo wir ausgetreten sind von Twitter und das auch mit viel PR auch absichtlich und mit einem offenen Brief und auch mit einigen Promis, Dunja Hayali und so, waren mit dabei. Und das hat natürlich eine Lawine an Hass und Drohungen nach sich gezogen, die manche auch einfacher nehmen. Ne? Mein Kollege und Kumpel Max, der ist ein bisschen lockerer und hat da eine dickere Haut, was das angeht. Aber ich finde es auch, ich denke so, mich ärgert das mehr, als es sollte. Und ich ärgere mich dann auch wieder, dass ich mich ärgere. So ein bisschen.
Geht mir genauso,
Ich wäre da manchmal gerne resilienter, aber ich denke dann auch so, du blöder Arsch, was fällt dir ein, mir sowas zu schreiben?
genau.
Und das sollte man natürlich. Aber okay, das vielleicht so, ne? Also vielleicht das, ne? Auch als konstruktiver Tipp, und wir können immer konstruktive Tipps auch haben. Nicht, dass wir Komplimente benötigen und Phishing for Compliments, aber wenn euch das gefällt, wie Leute wirken, die Arbeit von Leuten euch gefällt, dann schreibt denen das doch mal. Ne? Also, dass man auch gerne mal einen Kommentar hinterlässt unter einem Artikel oder sowas. Ne? Also Support ist wichtig, gerade in Zeiten, wo politische Konflikte eskalieren. Und sie eskalieren richtig. Ne, wir schauen jetzt mal in die USA konkret und da habe ich uns ein Zitat rausgesucht von Bernd Ulrich von der Zeit, der jetzt vor wenigen Tagen, wir zeichnen übrigens am 13.01. auf, vor wenigen Tagen Anfang Januar schrieb Bernd Ulrich Folgendes, also Ereignisse, die innerhalb einer Woche in den USA passiert sind. Er schreibt folgendes Zitat. Man muss sich das nochmal vor Augen halten. Innerhalb von weniger als einer Woche tun und sagen Donald Trump und seine Regierung Folgendes. Militärischer Angriff auf Venezuela, inklusive Entführung des Präsidenten wegen wahlweise Drogen, Demokratie, Öl oder Hegemonie. Kapern zweier russischer Öltanker. Austritt der USA aus 66 internationalen Organisationen. Bekanntgabe der Erhöhung des Militäretats um 500 Milliarden Dollar oder 50% für das Jahr 2027. Androhen von Bestrafungsaktionen gegenüber Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua. Man kann jetzt hinzufügen Iran, Drohungen gegen Dänemark und die EU, Grönland zu annektieren, Verlegungen von Schiffen in die Nähe des Iran plus Drohungen gegen das dortige Regime, ja, da war's, Ankündigungen der Ministerien für Heimatschutz, Kristi Noem, eine Kampagne gegen Anti-ICE-Aktivisten zu beginnen, nachdem die 37-jährige Mutter Renee Nicole Good von einem ICE-Mitarbeiter mit Schüssen ins Gesicht getötet worden ist. Beendigung des bisherigen evidenzbasierten Impfprogramms durch den Gesundheitsminister nebst Installierung eines neuen, nicht evidenzbasierten Ernährungskonzeptes mit rotem Fleisch an der Spitze der Ernährungspyramide. Zitat Ende. Ja, krass, oder? Also das ist die Kette der Ereignisse innerhalb weniger Tage. Ne, wie soll man da bei Verstand bleiben ist vielleicht die größere Frage, aber was sagt uns das? Was sagt uns das, dass das Trump-Regime so agiert?
Also, ich würde ein paar Sachen auseinanderhalten. Die erste ist, dass schon seit langem hätte klar sein müssen, was die Ziele und die Ambitionen dieser Leute sind, die da jetzt an der Macht sind in den USA. Da ist eine Bewegung an der Macht, diese trumpistische Bewegung, die ganz eindeutig dieses Land umbauen will in so eine Art plebiszitäre Diktatur. Also die sprechen dann ganz viel vom Volkswillen. Davon sprechen die immer. Ne? Wir sind ja der Volkswille oder wir stehen für den Volkswillen. Wir setzen den Volkswillen um. Und gleichzeitig aber eben ein ganz eindeutig sagen, autoritäres System etablieren wollen, um der amerikanischen Gesellschaft ihre Vorstellung von dem wahren Amerika, davon sprechen die immer, Real America, aufzuzwingen. Also es ist eine ganz stark anti-egalitäre, anti-pluralistische, antidemokratische Gesellschaft, in der bestimmte Gruppen, weiße Christen, vor allem weiße christliche Männer, einfach das Recht haben, oben zu sein, Macht über andere auszuüben, und zwar wie auch immer sie wollen. Und alle anderen entweder sowieso aus dem Land sagen, entfernt werden, ja, gesäubert werden, so sprechen die ja selber, ne? Das muss das Land säubern. Oder diejenigen, die da bleiben dürfen und nicht sozusagen zu diesem wahren Amerika so richtig dazugehören, die müssen dann eben ihren niedrigeren Status, also so eine Art, ja,
Bürger zweiter Klasse.
Ja, genau, Bürger zweiter oder sogar dritter Klasse oder so halt akzeptieren. Und wenn sie das nicht akzeptieren, dann fliegen sie halt eben auch raus. Ne? Das musst du einfach jetzt schon seit ganz langem hätte das schon klar sein müssen, auch schon seit Vormachtantritt von Donald Trump. Das sind die da jetzt an der Macht sind. Und das meinen die ernst und das setzen die um. Und die sind damit auch so weit gekommen, das hätte auch schon lange klar sein müssen. Also das haben jedenfalls unter anderem ich und auch ganz viele auch schon im Frühjahr eben gesagt, ne, dass die sind damit mit diesen Zielen schon so weit gekommen, dass man von den USA einfach jetzt nicht mehr als Demokratie sprechen kann. Das ist keine funktionierende rechtsstaatliche Demokratie mehr. Das ist auch noch keine voll entwickelte irgendwie autokratische Herrschaft, sondern das ist irgendwo so dazwischen. Ne? So ein hybrides Regime oder die Politikwissenschaftler, die haben dafür jetzt so ein Konzept, das sie dann gerne dafür benutzen, das nennt sich kompetitiver Autoritarismus. Also schon ein autoritäres System, aber in dem es noch demokratische Strukturen, Elemente gibt, die trotzdem noch dazu führen, dass es schon noch politischen Wettbewerb sozusagen gibt. Ne? Also es gibt ja weiterhin Wahlen, es gibt auch noch freie Medien, ist ja klar, es gibt gesellschaftlichen Protest, es gibt noch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen dieses Regime stellen. Aber das ist keine Demokratie, das gehört in denselben Topf wie Ungarn, ja, oder so. Ja, und nicht, das gehört nicht in den Topf liberale, rechtsstaatliche Demokratie. Das alles muss klar sein. Und also an den Zielen und Ambitionen dieser Leute darf überhaupt kein Zweifel bestehen. Jetzt würde ich aber den anderen Gedanken noch hinzufügen. Ja? Also ich hoffe, dass jetzt alle Leute, jedenfalls alle, die jetzt vielleicht schon früher mal was von mir gelesen haben oder so, oder schon früher irgendwie, keine Ahnung, ein Interview gehört haben oder so, wissen, dass ich noch zu gar keinem Zeitpunkt irgendwie zu den Anti-Alarmisten gehört habe. Also noch zu gar keinem Zeitpunkt zu denen, die jetzt immer nur Entwarnung geben. Ganz im Gegenteil. Aber. Wenn wir uns das erste Jahr Trump angucken, die letzten 12 Monate,
ja,
dann glaube ich, ist ganz wichtig, dass eine ganz wichtige Dynamik, die man, glaube ich, da so herausarbeiten kann, ist, dass eben nicht so ist, dass dieses Land immer nur weiter in Richtung Trump-Diktatur sich entwickelt, sondern im Gegenteil so, dass dieses Regime, diese Trumpisten, das Land immer wieder bis genau an die Grenze, sozusagen an die Schwelle einer eigentlich unumkehrbaren autoritären sozusagen Umformung geführt haben, aber dann diesen letzten Schritt entweder nicht geschafft oder nicht gewagt haben. Also nur mal ein Beispiel. Im September, da werden sich alle noch dran erinnern, ne, als dieser Mord an Charlie Kirk war, ne, diesem rechten Medienagitator. Danach haben die Trumpisten geträumt und gefordert, auch so diese rechte Online-Szene, die haben so richtig so mit ganz großer Blutlust davon geträumt. Jetzt machen wir richtig ernst. Ne? Jetzt machen wir sozusagen richtig flächendeckend, wird jetzt hier die Linke, alles was nach links, im weitesten Sinne links ist, wird unterdrückt und verboten und so. Ne? Und die haben sich dann auch noch im September so eine Art pseudolegale Grundlage genau dafür selber gegeben. Die haben nämlich tatsächlich, Trump hat so eine präsidiale Sonderverordnung erlassen, wo irgendwie so alles was Antifa ist und alles Antifa, sagt man auf Deutsch, ne? Antifa ist der englische.
Du darfst es auch amerikanisch sprechen.
Also alles, was irgendwie Protest ist, wird Antifa genannt und alles, was Antifa ist, wird jetzt als Terrorismus eingestuft und das wird jetzt alles verboten und hat ganz explizit den gesamten Staatsapparat aufgefordert jetzt dagegen, gegen alles, was irgendwie linker Protest und so ist. Also es soll alles als Domestic Terrorism eingestuft werden und verfolgt und verboten und so werden. Aber die haben damit nichts gemacht seither. Die haben das nicht umgesetzt. Es ist einfach nicht so, dass, also in diesen Verordnungen steht drin, wir können jetzt hier alle linken Organisationen, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die werden jetzt alle verboten. Das wird jetzt alles Terrorismus genannt und verboten. Aber ist eben nicht passiert bislang. Ne? Ist eben nicht passiert. Okay. Wir können darüber reden, warum das so ist, warum die diesen Schritt bislang nicht gewagt oder nicht geschafft haben. Aber diese Dynamik, das sehen wir immer wieder. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt nicht sozusagen, die Gefahr ist nämlich, dass man jetzt sozusagen dieser Behauptung von autoritärer Macht aufsitzt und glaubt, nur weil die behaupten, ihre autoritäre Macht sei irgendwie, dem könne man nichts mehr entgegensetzen und Protest ist jetzt zwecklos geworden und es bringt alles nichts mehr und die haben doch schon gewonnen, wer soll denn da noch dagegenhalten? Das stimmt einfach nicht. Die Leute in Minneapolis, auf der Straße, die halten ja dagegen und zwar jeden Tag. Egal, wo diese Eisagenten auftauchen, da findet sich sofort eine große Traube von Menschen in Minneapolis, die dagegenhalten, die filmen, die beschimpfen, die denen im Weg stehen. Das ist eben nicht so, dass es keine Proteste gibt, sondern im Gegenteil. ICE hat sich jetzt schon aus mehreren Städten auch wieder zurückziehen müssen, ohne dass die auch nur annähernd ihre Ziele da geschafft hätten, weil die Proteste da viel zu stark waren. Also man darf dieser Behauptung von autoritärer Macht nicht einfach aufsitzen, sondern muss auch darauf hinweisen, nein, ich würde heute sagen, die Trumpisten verfügen nicht über den Repressionsapparat, den sie bräuchten, um diese Gesellschaft, die ihnen mehrheitlich, das muss man festhalten, mehrheitlich ganz eindeutig entgegensteht, also die diese trumpistische Vision ganz deutlich ablehnt, die haben nicht den Repressionsapparat, um diese Gesellschaft gefügig zu machen. Und ich glaube, da muss man uns immer wieder vor Augen führen.
Ganz viel Gutes dabei. Ich überlege gerade, wo ich anschließe. Also erstmal, ja, Macht und auch der Eindruck von Macht ist einerseits faktisch, aber du hast komplett recht, andererseits auch performativ. Ne? Ja. Also sozialpsychologisch ist es so, dass alle Diktatoren der Welt sich als mächtig inszenieren so, und die haben natürlich eine Teilmacht. So, ne? Aber es gehört auch dazu, dass man sich quasi mit so einer politischen Grandezza, ne? Dass man sich so noch extra groß macht und so noch aufplustert und überlebensgroß macht, sodass vielleicht Widerstand sich gar nicht traut, aktiv zu werden und dass Menschen eben in eine Ohnmacht kippen. Also vielleicht können wir daraus ja, was können wir daraus ableiten? Ich würde daraus ableiten, dass Widerstand, egal gegen wen und auch das, ne, also demokratische Systeme gibt es nicht zu 100% und Diktaturen gibt es nicht zu 100%. Ja. Das ist ja oft so dieses triviale Verständnis, ne, von politischen Systemen, dass man das so ein bisschen binär denkt, fälschlicherweise. Ja. Ne? Ist es entweder eine Diktatur oder eben eine Demokratie, also 1 und 0, und das ist natürlich Quatsch, es ist ein Kontinuum, ne? Es ist graduell, es gibt Elemente, du hast gerade schon auch Ungarn als Beispiel genannt, so illiberale Demokratien oder eben Mischformen, wie jetzt auch in den USA. Und ich denke auch, dass man sich auf keinen Fall mitreißen lassen sollte von so einem politischen Pessimismus oder auch so einer Ohnmacht. Ne? Also ich habe auch ganz oft begegnet mir, und vielleicht ist das dann auch, ne, nicht, dass wir als Deutsche irgendwie eine Volksseele oder irgendwas haben, das ist ja auch so eine komische Erzählung des 19. Jahrhunderts, aber es gibt kulturelle Identitäten, und mir begegnet hier auch ganz oft, wenn man so in größeren Utopien und Entwürfen denkt, dass dann die Deutschen auch ganz schnell so eher so, ach, das klappt doch eh nicht. Das kriegen wir doch eh nicht hin. Egal, ob es eine autofreie Innenstadt ist oder ob es eine Energiewende ist. So, ne, ganz schnell hast du Leute, also jetzt gerade gibt es in Berlin so Berlin autofrei irgendwie, die wollen so einen Volksentscheid letzten Endes machen. Ich finde es eine gute Sache. Man muss auf jeden Fall schauen, dass weniger Autos in Städten sind, aus Klimagründen, aus Lebensqualitätsgründen einfach auch. Ne? Ja. Also klar, die wichtigen Leute, Handwerker, wer auch immer, sollen immer noch kommen mit Auto gerne. Aber wenn du sowas postest, und ich habe das ja gepostet, und das Erste, was Leute sagen, ist, ach, klappt doch eh nicht. Das machen die doch eh nicht, die da oben. Und da denke ich auch so, ach, wieso? Ne? Wieso habt ihr so wenig Veränderungswillen, so wenig auch Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit?
Ich habe da auch eigentlich gar keine, ich habe da, muss ich sagen, überhaupt keine Geduld mehr für diese sagen, Haltung, die irgendwo zwischen Zynismus und Selbstaufgabe oder so. Ja. Also ich, so sehr ich das vielleicht emotional oder psychologisch oder so auch nachvollziehen kann, aber politisch ist das total toxisch und also es bringt überhaupt niemanden weiter. Und jetzt in der konkreten Situation in den USA, also da fällt mir auch auf, dass, glaube ich, da auch echt so eine Fehlwahrnehmung herrscht hier in Deutschland, weil ich immer wieder eigentlich in jedem Interview damit konfrontiert werde mit der Frage, warum gibt es denn keine Proteste? Wo sind denn die Proteste? Und ich sage, es gibt ja Proteste. Mhm. Es wird total viel protestiert. Es wird, also gerade im Oktober gab es diese No Kings, also die zweiten No Kings-Proteste, die ersten gab es ja im Frühsommer. Das waren die größten Proteste der jüngeren amerikanischen Geschichte. Und wenn man, je nachdem, wie man den Earth Day von 1970 einschätzt, also da waren noch mehr Leute auf der Straße, aber das war eigentlich kein Protest in dem Sinne, weil das war ja sozusagen über alle Parteien zusammen, haben da zur Demonstration aufgerufen. Also es war jedenfalls kein Protest gegen eine Regierung oder irgendwie so. Ne? Und also wenn man den Earth Day von 1970 da jetzt rausnehme, dann wäre es sogar der größte Protest in der modernen amerikanischen Geschichte gewesen da im Oktober. Und dann zwei Tage später irgendwie gebe ich ein Interview und dann in Deutschland und dann sagt jemand, warum gibt es keine Proteste? Das ist ja Quatsch, ne? Das ist einfach falsch, und nicht richtig hingeguckt. Es gibt auch sehr viel mehr Proteste übrigens als in der ersten Trump-Administration. Das ist einfach auch faktisch nicht richtig, dass das irgendwie eingeschlafen wäre oder so. Und ich finde, da muss man jetzt echt nochmal sagen, was da jetzt in diesen Städten passiert, die da jetzt wirklich besetzt werden von diesen ICE und Border Patrol sind das ja vor allem, ne? Also das ist ja wirklich, man muss da wirklich von so einer Form, eigentlich Form der paramilitärischen Besetzung sprechen, was da passiert. Das ist auch wirklich, also bitte, ich will das in keiner Weise verharmlosen. Das ist in hohem Maße gefährlich. Offensichtlich hat das mit Demokratie und Rechtsstaat alles überhaupt nichts zu tun, was da passiert. Aber was dann in diesen Städten passiert, in diesen urbanen Zentren, ist, dass die gesamte Bevölkerung dagegen aufsteht. Und in Chicago zum Beispiel hat das dazu geführt, dass die dann irgendwann den Schwanz eingezogen haben und wieder abgezogen sind. Ja? Mhm. Diese ICE und Border Patrol, diese Schlägertruppen, die da jetzt sich zusammensuchen. Also insofern, man muss beides, das wäre mir ganz wichtig, ne, beides gleichzeitig jetzt auf dem Schirm haben. Diese ungeheuer gefährliche Situation, die wirklich mit Demokratie offensichtlich nichts zu tun hat, wo eine Bewegung an der Macht ist, die ja übrigens jetzt, also ich weiß nicht, ob das Leute mitkriegen, aber dieses Department of Homeland Security, also dieses Heimatschutzministerium, dem ja ICE und Border Patrol, also diese bewaffnete Arm sozusagen, Department of Homeland Security, die sind ja dem unterstellt, und dieses Department of Homeland Security macht nur noch, also richtig explizite Nazi-Propaganda, ja, also die posten jetzt nur noch so richtige, so harte faschistische Slogans, ja, so ganz, ganz harter, offene Bekenntnis zu, ja, faschistoider, narzisstischer Politik, und Das ist ja total, ist richtig schlimm, ne? Richtig schlimm.
So, ich habe es so mit einem Auge gesehen, ist so Blut und Boden eigentlich auch, oder?
Ja, das ist ja auch, also das ist ja auch, würde ich sagen, wenn man beschreibt, was ist denn das eigentlich ideologisch jetzt, das oder wie würde man denn dieses politische Projekt der Trumpisten eigentlich jetzt ideologisch am ehesten fassen? Im Kern ist das ein eigentlich völkischer, müsste man auf Deutsch sagen, ne? Blut- und Bodennationalismus. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Diese MAGA-Bewegung ist ja kein monolithischer Block. Da gibt es unterschiedliche Fraktionen. Und das ist auch so ein bisschen so eine instabile Allianz, in der sich auch nicht alle einig sind. Die fällt auch zum Teil so ein bisschen auseinander gerade, diese Allianz. Das ist auch wichtig. Ne? Das ist also von wegen vermeintlich irgendwie unwiderstehliche autoritäre Stärke. Also diese MAGA-Bewegung, da herrscht große Frustration, weil die selbst, wenn man denen mal zuhört, die sagen ganz klar und ganz offen, dass sie eben nicht durchkommen mit ihren Zielen, dass sie eben nicht schaffen, ihre Ziele umzusetzen. Ne? Und da fliegt deshalb so, die fliegen jetzt, da gibt es jetzt sehr viel so, da war jetzt auch zuletzt ja die Rede so ein bisschen vom Mager-Bürgerkrieg, ne? Weil diese unterschiedlichen Mager-Fraktionen, wo so ein bisschen die Anfangseuphorie der ersten Monate verflogen ist und klar wurde, dass die gesellschaftlichen und politischen Widerstände einfach nicht über alle überwunden sind, sondern sogar sich verhärten. Und das ist einfach passiert in den USA seit dem Sommer. Die gesellschaftlichen und politischen Widerstände haben sich verhärtet. Und das hat in dieser MAGA-Koalition zu großer Frustration geführt und dazu, dass die jetzt so ein bisschen mit dem Finger aufeinander zeigen angefangen hat. Ja, ne, das liegt daran, dass ihr nicht radikal genug seid oder es liegt daran, dass ihr irgendwie alles falsch macht und so. Also da gibt's sehr viel jetzt auch so Fighting in dieser MAGA-Koalition. Und das alles, ich sage das nur, um nochmal ganz wichtig, diesen Eindruck, also wenn du jetzt dieses Bernd-Ulrich-Zitat da liest, ne, da könnte man ja, daraus könnte man eine Geschichte machen, die heißt, ja, dieses Land ist verloren, ja, da kannst du nichts mehr machen. Das ist also, aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich würde heute sagen, und das ist so wirklich so mein sehr ambivalentes Empfinden, ja, ich würde heute sagen, mit ihren Versuchen, dieses Land in eine stabile, konsolidierte Autokratie zu verwandeln, scheitern die Trumpisten gerade. Das schaffen die nicht. Aber ich fürchte, wenn die fertig sind und dann irgendwann mal hoffentlich von der Macht entfernt sind, wird leider, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, von der amerikanischen Demokratie auch nichts übrig geblieben sein. Ja? Also man muss beides sozusagen zusammendenken. Ich glaube nicht, dass wir uns gerade in Richtung konsolidierte, autokratische Trump-Herrschaft bewegen. Das glaube ich nicht. Aber ich fürchte, dass die bei dem Versuch dahin und auch wenn die mit diesem Versuch scheitern, so viel Schaden anrichten, dass vom demokratischen System auch nichts übrig bleibt. Also die USA werden sozusagen dann vor so einem ziemlichen Trümmerhaufen stehen und es wird hier kein Zurück irgendwie oder so geben, ne? Sondern dieses Land wird eine ganz, ganz grundlegende politische und auch kulturelle Transformation brauchen am Ende dieser trumpistischen Verheerung, die da gerade stattfindet. Insofern bin ich hier überhaupt nicht hier jetzt irgendwie so, oh, ist doch alles super und alles nicht so schlimm. Ich glaube nur, dass der Eindruck, dass wir jetzt hier unwiderstehlich in Richtung Trump-Diktatur marschieren, der ist, glaube ich, falsch.
Also wir haben es mit Extremismus zu tun und die wollen viel, kriegen aber nicht alles hin. Aber ja, das, was sie hinkriegen, ist schon die Abrissbirne an die Demokratie.
Ja, genau. Ja, genau so würde ich es auch beschreiben. Ne? Aber beides ist wichtig. Ne? Beides gleichzeitig im Kopf haben ist eben ganz wichtig. Also sowohl diesen ungeheuren Schaden, den die anrichten, der sich ja, das hat ja glaube ich auch dieses Bernd-Ulrich-Zitat, bin ich ganz froh, dass der da auch diesen Wahnsinn, der da passiert, im Gesundheitssystem mit drin hat. Ja, also dieses, da werden jetzt einfach die Schutzimpfungen für die Kinder abgeschafft. Diese Vollwahnsinnigen, dieser Robert Kennedy Jr., das ist ein Vollwahnsinniger, ja? Ungeheurer Schaden. Da wird ja auch jetzt Schaden nicht nur am politischen System oder so, sondern da sterben Menschen, ja, also da werden Leben zerstört und Leben beendet und das ist ganz furchtbar, was da passiert, aber das ist ganz wichtig auch zu sehen, aber diese amerikanische Gesellschaft steht mehrheitlich nicht hinter diesem Projekt, sondern ganz, ganz eindeutig steht die zahlenmäßige Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft steht dieser trumpistischen Vision feindlich gegenüber und will das nicht. Und deshalb sieht man das jetzt eben auch. Ich muss sagen, da
darf ich kurz einhaken?
Ja, bitte.
Nicht, dass jetzt irgendwer denkt, das ist so deine Meinung oder so siehst du das. Also kannst du das ein bisschen empirisch oder quellenmäßig, dass du sagst, ja, die Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen sieht das skeptisch, lehnt Trumpismus ab. Kannst du das so ein bisschen, an was für Zahlen denkst du, was für Quellen denkst du, woher nimmst du diese Behauptung?
Ja, unbedingt. Ich kann da auch verweisen auf einen längeren Text, den ich geschrieben habe für die Zeit im, ich meine im November, wo ich versucht habe, so diesen Mythos so ein bisschen zu widerlegen mit ganz, ganz viel Zahlen und ganz, ganz viel Links zu noch mehr Zahlen. Ja. Also kommt diesen Mythos, weil es gibt diese...
Kurze Info für alle, die jetzt denken, die sprechen über spannende Texte und so, das kommt in die Shownotes.
Ja,
für
genau.
Alle, die jetzt denken, geil, das kommt in die Shownotes. Entschuldigung für die Unterbrechung, bitte weiter.
Nee, Text. Genau, also das, da habe ich versucht, genau diesen Mythos zu widerlegen. Es gibt diese Idee, die USA, die seien eben unwiderstehlich nach, oder unumkehrbar nach rechts gerückt, ne, und Trump hätte jetzt eben irgendwie so die... Da setzt man eigentlich so dieser trumpistische Propaganda so ein bisschen auf, ne, die ja darauf immer so, wir sind der Volkswille und wir vertreten das wahre Amerika und so. Und wenn man genau hinguckt, da gibt es ja ungeheuer viel Studien und Erhebungen und Surveys und Umfragen und so. Ne? Und wie gesagt, die sind in diesem Piece, das ich da geschrieben habe, alle verlinkt mit genauen Zahlen. Und da ist zunächst mal so, Trump selbst ist historisch unbeliebt, also der einzige Präsident vor Trump, der zum selben oder vergleichbaren Zeitpunkt in seiner Amtszeit so unbeliebt war, war Trump selber in seiner ersten Amtszeit, ja. Und seine Beliebtheitswerte sinken auch einfach weiter. Dann ist einfach diese ICE und Border Patrol Raids, diese Razzien, die da machen, sind extrem unbeliebt. Ganz geringer Zuspruch in der amerikanischen Bevölkerung. Jetzt gibt es auch schon erste belastbare Erhebungen und Zahlen, konkret jetzt zu dem, was in Minneapolis passiert. Also zum Beispiel die Frage, war denn das eigentlich gerechtfertigt, diese Frau, Renee Good, zu erschießen? Und das ist ein ganz überwiegende Mehrheit der Amerikaner sagt, nein, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, natürlich nicht. Hm. Oder die dann sagen, ist das denn irgendwie, befürwortet ihr denn da diese Razzien da in Minneapolis? Nein, die ganz große Mehrheit der Bevölkerung sagt nein. Aber das geht noch viel grundsätzlicher. Also wir haben auch sehr gute Erhebungen. Ich verweise da immer auf, das kann ich jetzt vielleicht eine mal nennen, ja, weil das anstatt immer nur Erhebungen zu sagen, es gibt eine sehr gute, einmal im Jahr erscheinende, so eine ganz grundlegende Studie, die nennt sich American Values Survey, AVS. Und die fragen immer so grundsätzlich nach den Gesellschaftsbildern, Gesellschaftsvorstellungen der Amerikanerinnen und Amerikaner. Und das wirklich sozusagen, also das ist das Beste an sozusagen Survey-Material, was wir so haben. Und da auch kommt ganz eindeutig raus, also eine ganz stabile Mehrheit der Amerikaner lehnt diese Vision zum Beispiel von weißer christlicher Vorherrschaft ab und sagt stattdessen nein. Also Amerika ist ein plurales System, religiös plural, soll religiös und kulturell plural sein. Ganz stabile Mehrheit. Also wenn ich stabil sage, meine ich so immer so zwischen 55% und 65%. Also das ist ein gespaltenes Land, ne? Völlig klar. Ich spreche jetzt hier nicht davon, dass Trump irgendwie keine Anhänger oder so hat. Das ist ein gespaltenes Land, aber es ist nicht in der Mitte gespalten, sondern sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung lehnt diese Vision von christlicher weißer Dominanz ab. Die Mehrheit der Bevölkerung sagt zum Beispiel auch nach wie vor, nein, also Einwanderung ist eigentlich unterm Strich was Gutes für das Land. Und die Mehrheit der Bevölkerung lehnt diese Idee, dass jetzt man irgendwie alle Leute, die so aussehen, als wären sie nicht irgendwie weiße irgendwie Christen, dass man die alle deportieren soll. Die lehnen das alles ab. Und da, das ist sehr stabil. Das sind stabile Mehrheiten, die das ablehnen. Und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, damit man nicht dieser permanenten Behauptung vom Volkswillen, der darf man einfach nicht aufsitzen. Das macht die AfD ja in Deutschland genauso, ne? Also immer wir sind die Volksseele oder dieser ganze Mist. Das ist einfach empirisch Blödsinn und politisch ganz gefährlich, dem aufzusitzen und dem das dann auch so weiterzutragen und zu perpetuieren, ja? Und das, dem muss man entgegenhalten. Das stimmt einfach nicht. Und das sieht man dann eben auch ganz konkret am Boden sozusagen, ne? wo immer diese ICE Raids auftauchen, steht denen die lokale Bevölkerung entgegen und sagt, wir wollen euch hier nicht, wir wollen das nicht, das sind unsere Nachbarn, ihr habt hier kein Recht, die hier jetzt zu kidnappen. Und das sind ja Leute, das muss man mal sagen, ne? Die Leute, die da jetzt in Minneapolis auf die Straße gehen und sich diesen ICE-Agenten entgegenstellen, die haben ja gerade gesehen, dass das wirklich gefährlich ist. Dass die wissen, dass sie wirklich sich in ganz, ganz konkret physisch gefährden. Und die machen das trotzdem. Weißt du, die machen das trotzdem. Und deshalb habe ich auch überhaupt gar kein Geduld mehr für irgendwelche Leute, die mir dann sagen, also gerne so Deutsche, die dann mir schreiben, oh, diese Amerikaner, die stehen doch alle hinter Trump und die wollen halt keine Demokratie. Und ich denke so, ey, also die bringen sich da gerade selber richtig in Gefahr, indem sie sich diesen Ice-Goons entgegenstellen. Und da glaube ich, da können wir ein bisschen ein bisschen mehr Respekt vorhaben vor den Leuten, die das machen.
Das finde ich auch. Guter Punkt. Also wir müssen differenzieren und gleich wohl hinschauen, was passiert. Du hast im November etwas geschrieben, wieder mal etwas, was da schon aktuell war, aber sich ganz besonders jetzt auch mit der Eskalation um den Mord an Renee Nicole Good auch zeigt. Können wir auch vielleicht drüber reden, das Mord, Tötung, was auch immer. Vielleicht sind es auch da in dem Fall keine begrifflichen Differenzierungen notwendig. Es ist eine abscheuliche Tat, die auch wahrscheinlich keine philosophische Auseinandersetzung dann wirklich so richtig verdient, sondern eine klare Verurteilung. Aber erstmal ein Zitat von dir aus dem November, das ich bei der Recherche für heute rausgesucht habe. Ich habe es übersetzt. Du schreibst für die Zeit auf Deutsch, du schreibst sonst auf Steady, in Klammern. Schaut mal bei Thomas auf Steady vorbei. Ganz tolle, lange Artikel, analytische Artikel, die du auf Englisch schreibst. Ich habe es jetzt mal für heute übersetzt, ein Auszug aus einem November-Artikel. Zitat: Die Trumpisten haben ihre Karten auf den Tisch gelegt. Wir kennen bereits die Strategie, die sie verfolgen wollen. Zunächst einmal den Konflikt auf den Straßen eskalieren lassen, Vorwände schaffen, um immer mehr Notstände auszurufen, Notstandsbefugnisse nutzen, um gegen die Opposition vorzugehen. Das ist eines der Hauptziele der Militarisierung amerikanischer Städte, Situationen schaffen, die früher oder später zu einer gewaltsamen Eskalation führen dürften. Zitat Ende. Das hast du am 3. November veröffentlicht und ich finde es auch wieder jetzt nicht erschreckend so, also es ist schon ein längerer Prozess, ne, aber es passt leider eben auch sehr gut auf die Gewalteskalation jetzt in Minneapolis und den Mord an Renee Nicole Good.
Ja, das sind eben keine zufälligen, irgendwie tragischen, zufälligen Ausrutscher oder so, die da passieren, ne? Sondern das ist einfach provoziert im zum einen, genau, weil das ist von vornherein nicht diese Razzien, diese Immigration, die haben eigentlich, das hat eigentlich mit Einwanderung oder so, oder ja nur noch am Rande eigentlich zu tun. Da geht es ja eigentlich, das sind eigentlich so eine Art Strafexpeditionen in diese blauen, also blau im Sinne von demokratisch wählenden urbanen Zentren. Die finden ja auch nur in diesen blauen Städten statt, diese Razzien. Und klar, im engeren Sinne sind die schon noch dazu da, jetzt also das Land zu säubern, in Anführungszeichen, so wie die Trumpisten davon sprechen. Also da geht es ja um diese Massendeportationspläne, die Trumpisten umsetzen wollen. Und dafür haben die Trumpisten im Mai diese neue Vorgabe gemacht. Es sollen jetzt mindestens 3000 Festnahmen pro Tag geben. Und da haben die übrigens nie geschafft, ne? Also da sind sie noch nie auch nur annähernd rangekommen an diese Zahlen. Also im engeren Sinne geht es darum, aber im weiteren Sinne von Anfang an auch klar verbunden mit der Idee, um die gesellschaftlichen und politischen Widerstände zu überwinden, muss man sie eigentlich eskalieren, muss man diesen Konflikt eskalieren und ihn dann sozusagen eigentlich mit Gewalt lösen, also militärisch oder paramilitärisch lösen. Also dieser extreme Ausbau von ICE und Border Patrol, da geht es eben auch darum, sich so eine Art paramilitärischen Machtarm in der Straße zu bauen. Ja? Auch weil die Trumpisten wissen, dass sie aufs Militär vielleicht nicht so richtig setzen können. Im Militär ist Trump ziemlich unbeliebt. Und das Militär, muss man ja auch sagen, reguläre Truppen, diesen Schritt haben die Trumpisten bislang eben auch nicht gewagt. Ne? Also in der amerikanischen Verfassung oder im amerikanischen Recht sozusagen stünde Donald Trump ein Mittel zur Verfügung, nämlich den Insurrection Act zu bemühen, um auf diese Art und Weise, also da würde der Präsident sozusagen einen Notstand ausrufen und sagen, also um jetzt Recht und Ordnung hier noch aufrechterhalten zu können, muss ich reguläre Truppen einsetzen. Das ist ein Mittel, das dem amerikanischen Präsidenten zur Verfügung steht und leider auch so vage definiert ist, was jetzt einen Notstand konstituiert, dass man da eigentlich, das könnte er sozusagen jederzeit tun, hat er aber bisher nicht gewagt. Das ist auch so ein Moment, wo man immer wieder dran erinnern muss. Diesen Schritt, den haben die bislang einfach nicht gewagt, weil sie wissen, dass ihnen die Mehrheit der Bevölkerung so eindeutig entgegensteht. Und auch, weil es intern auch noch Stimmen gibt, die vielleicht jetzt diesen Schritt fürchten, also nicht überzeugt sind, dass das der richtige Schritt ist. Intern meine ich innerhalb der MAGA-Koalition. Aber genau, diese Eskalationsstrategie, die war da von Anfang an mit drin und die wird ja jetzt auch umgesetzt, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die wird umgesetzt jetzt mit diesen ICE und Border Patrol-Leuten, wo ja diese Regierung jetzt seit dem Sommer ganz explizit und ganz absichtlich nach den allerübelsten Typen sucht. Also die versuchen ja jetzt diese ICE und Border Patrol ganz stark auszubauen, haben dafür ungeheuer viel Geld bekommen von der Regierung, mit so einem neuen Haushaltsgesetz, das denen dann irgendwie neue Milliardengelder zur Verfügung gestellt hat, um da jetzt also sich personell irgendwie deutlich zu erweitern. Und dafür suchen, machen die jetzt so eine Rekrutierungskampagne, wirklich, wo die ganz explizit nach den aller übelsten Rechtsextremisten, Waffennarren, gewalttätigen, rechten Dudes suchen. Und genau das sind jetzt diese Schlägertypen, die da jetzt auf den Straßen in Minneapolis im Terror verbreiten. Denn das, die verhalten sich ja nicht wie irgendwie jetzt, irgendwie, keine Ahnung, wie Federal Officers, die jetzt dazu da sind, irgendwie die öffentliche Ordnung oder so, was weiß ich, ne? Sondern das sind Schlägertruppen, die jetzt diese Stadt besetzen. Und genau, deshalb ist das, was da passiert ist, kein Zufall, sondern eigentlich das muss man leider so sagen. Es wird noch viel mehr Gewalt geben in den Straßen Amerikas. Das kann gar nicht anders sein, denn darauf ist diese Strategie angelegt.
Und schlimmstenfalls wird Gegengewalt folgen. Also deswegen, ich denke, ist auch ganz strategisch wichtig und natürlich auch ethisch wichtig, gewaltlos zu bleiben, dort, wo es eben geht. Also Selbstverteidigung ist legitim, natürlich. Ja. Aber gleichzeitig warten Trump und Konsorten eigentlich mit darauf, dass ein ICE-Agent erschossen wird, zum Beispiel. Ne? Also den könnten sie dann, also wenn sie jetzt einen sozusagen wie die historischen Nazis einen Horst Wessel oder so hätten, ne? Einen jemanden, der stirbt und den man dann propagandistisch ausschlachten kann, das wäre ideal.
So, total, sozusagen. Also total, ne? Wobei auch da würde ich sagen, da muss man ja sagen, bisher ist ja genau das gelungen. Also Proteste, die aber eben nicht den Trumpisten diese Form des Anlasses, sozusagen des Vorwandes geliefert haben. Denn dieser Konflikt zwischen ICE und Border Patrol und der lokalen Bevölkerung hat sich ja jetzt schon in mehreren Städten zugespitzt. In Portland hat er sich über den Sommer zugespitzt, in Chicago zuletzt im Herbst. Und überall ist das gelungen, ne? Ist das gelungen, dieser völlig rechtlosen Gewalt, dieser maskierten Agenten des Staates, dieser paramilitärischen Schlägertrupps eben so zu begegnen, dass die das nicht haben ausschlachten können. Ich würde auch sagen, also ich unterstreiche das genauso, wie du es gesagt hast, ne, aus ethischen und politischen Gründen ist das wichtig. Ist aber auch so, dass man sagen muss, man muss auch sich klar machen, dieses Regime wird propagandistisch alles ausschlachten, ob jetzt wirklich Gewalt passiert oder nicht. Also da kann man jetzt, es geht gar nicht sozusagen jetzt denen nicht, also die propagandistisch werden die trotzdem behaupten, dass linke Gewalt überall und so, ne? Das ist eben so, damit muss man eben klarkommen. Aber nein, das ist aber bis jetzt eben gelungen, ne? Ist halt, und da würde ich nochmal alle jetzt, die in Deutschland den Eindruck haben, wo sind denn in Amerika die Proteste und warum machen die Amerikaner nichts, denen würde ich echt nochmal wirklich nahelegen, nee, guckt euch die Bilder aus Minneapolis von den Straßen mal an, wo da so ganz normale Leute, die aussehen wie, ja, also wie Renee Good eben auch, ja, in ihrem Family, ein bisschen messy Family Auto. Ich weiß nicht, ob Leute diese Bilder gesehen haben, ne? Das Handschuhfach, da waren irgendwie so Stofftiere und Kinderspielzeug. Also ich denke so, ja, genauso sah unser Auto in Amerika halt auch aus. Wenn man kleine Kinder hat, ist das messy und so. Und dann haben die gesagt, nee, also die kommen hier in unsere Nachbarschaft, das ist hier unsere Nachbarschaft und die kidnappen hier unsere Nachbarn und das wollen wir nicht und dem stellen wir uns jetzt entgegen. Und dann ist sie zum Opfer dieses, und ich würde irgendwie, du hast gesehen, gesagt, ja, was ist das, Mord oder so? Doch, ich würde sagen, das ist ein Mord oder so ein staatlich subventionierter Mord oder eine öffentliche Exekution. Ist auch nicht so wichtig jetzt, welchen Begriff genau man da nimmt, aber das sind die Leute, die sich dem jetzt entgegenstellen, ja. Ganz normale Menschen, die sie entschieden haben, das wollen wir hier nicht in unseren Nachbarschaften. Und dem, das würde ich nochmal sagen, also vielleicht, nicht um in Warnung zu geben, aber das ist ja auch ganz wichtig zu sagen, also diese Trumpisten, ne, die schicken jetzt alles, was sie haben an ICE und Border Patrol nach Minneapolis. Die ziehen aus allen anderen Städten jetzt gerade diese ICE und Border Patrol Agenten ab und schicken die nach Minneapolis. Das ist einerseits total gefährlich für Minneapolis, aber andererseits muss man auch sagen, Minneapolis ist eine mittelgroße Stadt, eine mittelgroße Stadt in einem Land, das so groß ist wie Kontinentaleuropa. Und selbst in dieser einen mittelgroßen Stadt schaffen die es nicht, selbst unter Zusammenziehen aller Ressourcen, die sie haben, schaffen sie es trotzdem nicht, dort die Proteste zu unterdrücken. Das muss man sich eben auch klar machen.
Also zwei Sachen am Werk und da können wir es vielleicht überleiten auch zur Selbsterzählung so ein bisschen, die auch ganz interessant ist. Du hast jetzt im Januar einen Artikel veröffentlicht, wieder ich übersetze, einen Artikel, der sich unter anderem eben mit dem Mord an Renee Good beschäftigt. Und da hast du eine Stelle, die vielsagend ist, auch für das, was wir gerade besprechen. Du schreibst, Zitat, der einzige Weg, wie wir inmitten dieses endlosen Stroms von Lügen die Wahrheit finden können, besteht darin, die Propaganda als Fenster zur Trump-Psyche zu betrachten. Was dabei auffällt, ist die Kombination aus erbärmlicher Selbstviktimisierung und vorgetäuschter Tapferkeit. Maga ist gleichzeitig besessen von seiner eigenen Stärke, männliche Männer mit Waffen, die dominieren und erobern und sich nehmen, was sie wollen, aber auch ängstliche Opfer, verfolgt und unterdrückt, die unter dem Joch des bösen Wokismus in Anführungsstrichen leiden und sich vor einer unbewaffneten Frau in einem Familien-SUV zu Tode fürchten. Zitat Ende. Also, wie geht das zusammen? Das ist doch total krass. Und ich habe die Bilder gesehen aus dem SUV der ermordeten Frau Good. Also ein blutiger Airbag, Spielzeug, also nichts irgendwie Bedrohliches, ne? Also nichts, sie war unbewaffnet. Ne? Also wie geht das beisammen, dass man sich einerseits und ICE, du hast es gesagt, ICE sucht und rekrutiert mit Absicht so auch so harte Blut- und Bodennationalisten, Extremisten in Klammern und kleiner Exkurs, es gibt ganz hervorragende satirische Zeichnungen von Jesse Duquette, kennst du bestimmt, oder Jesse Duquette, der auf Insta und sonst so auch mal Sachen macht, die schon ein bisschen über die Stränge schlagen, aber auch oft ganz gut sind, so, also meist ganz gut sind, an eine jetzt zu Rekrutierung neulich war, da sieht man einen jungen Mann, wie er auf ein Zeugnis in der Hand hält. Da steht ein F drauf, ne? Also eine deutsche 5, mangelhaft so. Und im zweiten Panel ist dieser junge Mann dann aggressiv bei der Kapitolstürmung dabei. Und auf dem dritten Bild wird er gerade verlassen von Ehefrau mit Baby. Die Ehefrau hat ein blaues Auge und verlässt ihn, also erst ein Schläger. Und dann sieht man also eigentlich dieses misslungene Leben. Und dann sieht man im vierten Panel des Cartoons als Pointe, dass er das ICE Recruitment Center, die Rekrutierung findet und Luftsprung macht vor Freude. So das vielleicht mal als Exkurs. Und dann eben die Frage, wie geht das zusammen? Ne? Einerseits bist du der harte Kerl und auch der Typ, der Randy Good ermordet hat, der wurde ja schnell nicht von der Gegenseite enttarnt, sondern eigentlich von der eigenen Magerseite geoutet. Der ist kampferprobter Veteran meines Wissens dergleichen. Ne? Also wie geht das, dass so ein Mann dann denkt, ja, ich schieße auf eine unbewaffnete 37-jährige Mutter.
Also jetzt in diesem konkreten Einzelfall hat das sehr viel mit so der institutionellen oder institutionalisierten Kultur in ICE und in Border Patrol zu tun, die ja selbst unter sagen den amerikanischen Law Enforcement Agencies, selbst unter denen sind ICE und Border Patrol berüchtigt für ihre sagen gewaltverherrlichende, eigentlich rechtlose Kultur. Und das übrigens jetzt schon bevor jetzt da dieser neue Schwung an Rekruten mit dazukommt, wo ja auch zum Beispiel deren Ausbildung auch jetzt auf ein Minimum reduziert worden ist, halbiert, wo mehr als halbiert worden ist. Also die Ausbildung, die normalerweise bekommen, übrigens jetzt auf nur noch 47 Stunden Ausbildung. Warum 47 Stunden?
Tage, Tage, 47 Tage,
Tage,
ne?
sorry, ja, genau.
Genau, und genau, warum 47 Tage?
Genau, weil Donald Trump der 47. Präsident der USA ist.
Ah.
So lächerlich sind die Sachen in so einer absurden, personalistischen, autoritären Herrschaft mit so einem Narzissten an der Spitze. So absurd. Ne? Aber das finde ich irgendwie trifft auch so ganz gut diese trumpistische Herrschaft, die ist immer gleichzeitig ungeheuer lächerlich und ungeheuer gefährlich. Also man muss sich irgendwie immer beides, ne? Also das ist alles so, ich habe mal irgendwie das so clownish-authoritarianism, habe ich mal versucht dazu zu sagen. Ne? Das ist eine Clownshow. Das ist wirklich eine Clownshow, nur dass das leider nicht heißt, dass sie nicht auch brandgefährlich ist. Ne? Es ist irgendwie beides. Man muss irgendwie beides miteinander
Ja.
zusammen im Kopf behalten. Und ja, also ich glaube, wir sind hier die harten Typen und wir sind irgendwie so, unserer Macht kann sich nichts entgegenstellen, aber außerdem sind wir auch die armen Opfer von diesen gemeinen linken Woken und diesen gefährlichen linken Woken-Frauen. Ja, also das trifft einfach diese Belagerungsmentalität dieses rechten Lagers so ganz gut, die eben einerseits behaupten, dieses Land sei ihr Land und ihnen stehe es zu herrschen und zu dominieren und andererseits das Gefühl haben, sie werden überrollt von diesen gemeinen linken, irgendwie antiamerikanischen Kräften. Und ich glaube, da muss man auch sagen, es hat einfach auch sehr viel mit der Gender-Dimension zu tun. Also hier geht es auch um sozusagen die Wahrnehmung von weißen Männern, dass ihnen so ihre Prärogative als Patriarch genommen werden. So, ne? Also ich finde, das ist ja, er hat ja dieser Ice Agent hat ja dann, nachdem er Renee Good dann dreimal in den Kopf geschossen hat, gesagt, dürfen wir schon sagen hier, ne? Zitieren wahrscheinlich.
Klar, auf jeden Fall.
Ist dann weggegangen und dann hört man ihm sagen, fucking bitch, hat er dann gesagt. Ja. Ne? Und ich finde das eben ganz auffällig, dass es hat auch diese Komponente, sozusagen der Versuch über Waffengewalt wieder so männliche patriarchale Dominanz herzustellen, auch, ne, die da vermeintlich abhanden gekommen sei in dieser Gesellschaft. Alles ist irgendwie auch Gender in dieser Trump-Ära und dafür steht ja Trump selber eben auch. Also das wird ja oft behauptet, Trump hätte irgendwie keine Ideologie oder so. Das stimmt auch, er hat keine kohärente Ideologie, aber er hat eine sehr konsistente Weltsicht, die nämlich heißt, dass Männer wie er vermeintlich gefälligst das Recht hätten, andere Menschen so zu behandeln, wie sie wollen und Macht über andere auszuüben, wie sie wollen. Und diese anderen, die sollen das gefälligst hinnehmen und dafür auch noch dankbar sein und diese Männer wie Trump sozusagen verehren und auf Händen tragen. Und das ist genau sozusagen ich stelle mir sozusagen diesen, wenn man sich so den prototypischen Magermann vorstellt, dann sagt er, ich erwarte von dir, dass du mich bewunderst für meine Stärke, aber gleichzeitig auch meine absurdesten Ängste davor, dass Frauen jetzt auch reden dürfen, die musst du aber auch ernst nehmen. So, ne? Also diese Gleichzeitigkeit, das beschreibt irgendwie, glaube ich, genau das hat wirklich sehr viel mit, auch hat eindeutige Gender-Dimensionen, finde ich, was da passiert. Und dafür steht irgendwie dieses fucking Bitch. Also jetzt, der habe ich es nochmal gezeigt jetzt, dieser aufmüpfigen Frau. Ja, was fällt der ein? Ja, und dieser Mix, der ist natürlich total toxisch und auch super gefährlich, ne? Weil das sind ja jetzt, also wir kennen ja alle solche Leute, nur normalerweise leben wir jetzt im Moment jedenfalls noch in einer Gesellschaft, in der die erstens nicht die Regierung stellen und zweitens nicht hochbewaffnet, schwer bewaffnet mit Staatsauftrag die Straßen terrorisieren. Ne? Und das ist das, was in Amerika passiert.
Ja, ist unfassbar. Und übrigens selber auch verheiratet, ähnlich wie Vizepräsident J.D. Vance, mit einer Frau, die selber Migrationshintergrund hat, zumindest nicht weiß und wie in der rassistischen Vorstellungswelt irgendwie rein wäre, ne? Also in dem rassistisch-extremistischen Denken, ist ja auch ganz, ganz spannend, dass da ganz viele Brüche drin sind, ne? Also für sich sind dann Ausnahmen möglich, ne? Also größte Rassist ist dann, und übrigens auch man muss es nicht eins zu eins überziehen, aber auch eine Alice Weidel in Deutschland hat ja auch eine Familie, die nicht dem klassischen Familienideal, dem klassisch rassistischen, arischen, wie auch immer, Familienideal, ne? Also einem, dem ich sehr entgegenstehe, aber dem, was sie so ins Mikro sagt, damit hat das wenig zu tun. Und ähnlich auch dieser Eisagent.
Ja, das ist total wichtig, auch immer zwischen der persönlichen Lebensführung und dem politischen Projekt zu unterscheiden, ne? Oder sozusagen dem ideologischen Projekt zu unterscheiden. Und deshalb, also das bringt auch überhaupt nichts, wenn man dann sagt, der J.D. Vance, der kann doch gar kein irgendwie völkischer Nationalist sein, weil der ist doch mit einer Inderin verheiratet oder so. Das bringt ja nichts. Also auf dem Niveau brauchen wir nicht über Politik und Gesellschaft nachdenken. So funktioniert das eben leider nicht. Das ist eben so, dass da zwischen persönlicher Lebensführung und politischem Projekt sehr stark unterschieden wird. Und bei Alice Weidel ist ja dann so, dass halt dann die AfD-Leute dann sagen, ja, das sei kein Problem, ihre gleichgeschlechtliche Ehe, ne, weil sie sei ja irgendwie zwar vielleicht privat lesbisch, aber politisch eben dagegen oder so. Ne? So wird das dann halt, das ist natürlich ist das nicht in dem Sinne nicht konsistent, aber mit diesen Brüchen, genau, das ist ja auch so, dass es gibt ja auch eine nicht unerhebliche Komponente, nicht unerheblicher Teil dieser Mager, ist vor allem dieser militanten rechtsextremistischen Magerszene ist ja selber auch gar nicht weiß. Ne? Die gibt es ja auch. Also das ist ja ein berühmtes Beispiel, ist einer dieser Anführer der Proud Boys, der eben selber Latino ist. Ne? Oder selbst jetzt der ist ja vielleicht jetzt in den letzten Monaten ziemlich auch, sagen wir, berühmt oder berüchtigt geworden, dieser Nick Fuentes, sozusagen dieser Anführer dieser rechtsextremen Gräuper-Szene, das ist eigentlich so eine rechtsextremistische Online-Szene, die sich eben wirklich auszeichnet durch ganz, ganz offenen, aggressiven Antisemitismus, ganz, ganz offene aggressive Frauenfeindschaft und deren, deren sozusagen öffentliches Aushängeschild ist dieser junge Typ, Nick Fuentes, so Ende 20 ist der, ne? Und der ist eben selber auch, also der ist ja sozusagen, sein Hintergrund ist Latino, ne? Und spricht eben trotzdem immer von der weißen Rasse und vom dass die weiße Rasse abgeschafft werden soll und irgendwie so. Diese Brüche, die muss man akzeptieren, das ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert da auf der individuellen Ebene, wie machen die Leute, wie vereinbaren die selber ihre individuelle Identität mit ihrem politischen Projekt, aber das ändert am politischen Projekt trotzdem nichts.
Ja, oder Cash Patel, ne? Cash Patel, der FBI-Direktor, der eben auch keine weiße Hautfarbe hat und eigentlich nicht in ein neonazistisches Weltbild passt, wenn man es ernst nähme, was eben auch aus Selbstbildgründen oft nicht getan wird. Vielleicht können wir das Ganze auch so in popkulturelle Analogien so ein bisschen auch ziehen. Also Trump hat ja auch mal ein Bild von sich gepostet als Rocky oder so, ne? Als Boxer, super, ist ja auch Quatsch, ne?
Oder
so
ein Rambo Mann, der
ist
fast,
halt, ne? Ja, oder Rambo, der ist halt uralt, der ist 80, der ist mehr schwabbelt als was anderes, ne? Und dann macht er sich da in Photoshop, der sich als Boxer. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Ich habe ein Meme gesehen und geteilt letzte Zeit, dass das finde ich ganz gut auf den Punkt bringt. Also gab es zwei Bilder und mit Text drüber und auf dem einen Bild war USA in Movies und dann war ein Bild des klassischen Superman zu sehen. Ja. Ne? Also Superman in seinem berühmten Suit mit dem S und alles so, ne? Und dann USA in Real Life und dann war darunter Homelander zu sehen. Homelander von The Boys. Ja. Und das vielleicht, du lachst, aber vielleicht Kontext für alle, die es nicht kennen. The Boys von Amazon gibt es, glaube ich, 5 Staffeln. Es gibt auch ein Spin-off. Das ist letzten Endes eine Satire auf Superheldenerzählungen. Die Superhelden dort sind selbstsüchtig, ultra brutal, opportunistisch, sadistisch, pathologisch gestört. All das oft insgeheim, haben eine ganz gute PR-Manager. Es ist auch eine Satire auf Medienkultur und so. Und das Ganze, die Serie ist auch ultra brutal, so eklig brutal. Es gibt, ne, du kennst, ich merke, du kennst es. Ich zähl's nur für alle, nicht kennen, da geht's irre viel, ne? Nicht nur Pipi-Kaka-Humor, sondern auch Gedärme und Blut und sonst was und man muss es wollen und ich finde das einerseits witzig als Gesellschaftssatire und Gesellschaftskommentar und gelungen, in vielen Ebenen ist es auch klug und gelungen und witzig, aber man muss halt durch ein Meer von Gedärmen warten, um das irgendwie auch gucken, also meine Frau hat das so ein bisschen auch so mir über die Schulter geguckt, als ich so ein, zwei Folgen gesehen habe und sie schüttelt in den Kopf und fasst es nicht, wie ich das lustig finden kann oder irgendwie erkenntnisreich in Teilen auch. Und das ist es in guten Momenten, erkenntnisreich. Aber wie siehst du das? Also wie, vielleicht auch so allgemeiner gefragt, wie kann es denn sein, dass US-Amerikaner, aber auch wir hierzulande, dass auch so antifaschistische Erzählungen, die sind ja, und auch The Boys ist antifaschistisch letzten Endes, Homelander, ist eine Superman-Satire. Auch er ist eben ein Massenmörder. Auch er ist ein Psychopath. Er ist allmächtig, fast schon. Nicht ganz allmächtig, aber er ist der stärkste Superheld und gleichzeitig ein Psychopath. Und man merkt, er ist der Böse. Ne? Anfangs dachten auch ganz viele Maga-Zuschauer, der ist der Gute. Ne? Das ist dann irgendwie, ich glaube, da gibt es auch, da können wir jetzt nicht drauf ausweichen, auf die Rezeptionsebene so richtig, aber lange Zeit dachten auch eben dann diese Nationalisten, die es geguckt haben, geil, so USA, USA, der ist der Gute. Ne? Und wie kann es denn sein, wir können gerne The Boys nehmen oder auch andere Erzählungen, wie zum Beispiel Andor, ne? Wie zum Beispiel auch The Handmaid's Tale. Ne? Also wir haben die letzten Jahre so, so viele faschismuskritische Erzählungen, antifaschistische Erzählungen, Erzählungen, in denen es um Widerstand geht, um Mut, um Zusammenhalt und wo eben Opportunismus und Grausamkeit und das Foltern von Schwächeren letzten Endes kritisiert wird. Und das wird abgefeiert. Ne? Also ich höre gleich auf, Andor ist für mich Star Wars Andor eine der besten Serien der letzten Jahre. So, ne? Und das sehen viele Menschen so. Auch Lord of the Rings, klassische Erzählungen. Da sind Erzählungen vom kleinen Underdog gegen den Großen, gegen das böse System, gut gegen böse. So, ne? Wie kann das denn sein, dass viele von uns, nicht nur in den USA, auch hierzulande, sich sowas gerne reinfahren und denken, ja cool, und am Ende kommen dann trotzdem so Leute bei raus, die einer 37-jährigen Mutter in den Kopf schießen zum Beispiel oder die Trump wählen und das okay finden, die so eine Empathielosigkeit und so eine Rücksichtslosigkeit okay finden. Wie geht das denn zusammen? Lernen wir nichts aus Kunst?
Nee, weil es nicht dieselben Leute sind, ne? Weil es nicht dieselben Leute sind. Also die Leute, die Andor, ich teile deine Meinung, ich bin begeistert von Andor und finde auch, dass es jetzt nicht einfach nur das beste Star Wars, sondern es ist eine der besten Fernsehprodukte seit langer, langer Zeit. Aber die das so sehen wie wir, die wählen ja nicht Trump. Weißt du? Das ist, also ich glaube, da muss man nochmal klar sagen, das ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, in der Menschen in eigentlich hermetisch mehr oder weniger voneinander getrennten Informations- und auch Medienlandschaften existieren. Und vor allem dieser harte Kern an Trumpisten, also damit spreche ich jetzt über, das sind relativ stabil, so zwischen 20% und 25% der amerikanischen Bevölkerung, die sich also zum Beispiel selber als MAGA-Republikaner bezeichnen, für deren eigene politische Identität Trump und Trumpismus und MAGA ganz entscheidend sind. Das sind so maximal 25% der Bevölkerung. Die existieren in einer Medien- und Informationslandschaft, da kommt jetzt Andor nicht an und auch The Boys kommt dann nicht an und so, ne? Und die haben mit den Leuten, die jetzt hinter diesen kulturellen Produkten stehen, also die jetzt Andor geschrieben und gemacht und gedreht und so haben, ja gar nichts zu tun, sondern die hassen ja diesen Kulturbetrieb, die verachten diesen Kulturbetrieb, also die existieren in ihrer ganz eigenen, auch sozusagen populärkulturellen Welt, jetzt nicht nur politisch konsumieren die nur sozusagen eine ganz andere Information, Fox News und rechts davon sozusagen, sondern wobei es gar nicht sehr Fox News, sondern diese Online-Rechte, Online-Szene sozusagen, ne? Sondern auch popkulturell existieren die in einer ganz anderen Welt. Und im Gegenteil ist ja sogar so, dass ein wichtiger Teil der Klage oder der Anklage dieses rechten Amerika ist ja genau, dass diese popkulturelle Szene, dieses Hollywood, Fernsehen und so, dass das alles so nach links in Anführungszeichen gedriftet sei, so anti-amerikanisch, dass das fest in Hand dieser Linken, das ist ja ein ganz fester Bestandteil dieser trumpistischen, dieser MAGA-Weltwahrnehmung, ist ja der Glaube, dass alle diese, ja nicht nur die Machtzentren in Politik und Gesellschaft, sondern auch sozusagen die kulturellen Machtzentren fest in der Hand dieser linken Verschwörung eigentlich seien. Und dass das alle diese kulturellen Produkte, die du gerade genannt hast, mit ganz eindeutiger antifaschistischer, antiautoritärer Botschaft, dass das eben alles Produkte seien von dieser linken Verschwörung, die dazu da seien, sagen amerikanische Stärke zu unterwandern oder Amerika zu unterlaufen und so. Ne? Und das muss man sich einfach wirklich, wirklich klar machen. Ne? Also das halte ich für mehr oder weniger ausgeschlossen, dass jetzt es gibt auch, sagen, dieses Phänomen hast du auch natürlich gesagt, ne, dass dieses Phänomen, dass man kann alles auch anders interpretieren. Also Lord of the Rings, Herr der Ringe ist dafür ein gutes Beispiel. Ne? Denn das ist ja auch wiederum so, dass jetzt diese ganzen allerübelsten Tech-Rechten, so Peter Thiel, die sind ja große Tolkien-Herr der Ringe-Fans. Deshalb benennen die ja alles Mögliche nach Tolkien. Ne? Also Palantir zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja, sind ja diese sehenden, magischen, sehenden Steine in Herr der Ringe, die Palantiri. Nicht jetzt zu nerdig jetzt hier werden. Ne? Aber für die, also klar, die interpretieren Tolkien eben so, dass eigentlich sagen diese Elben und dieses Menschenreich, das steht eigentlich für die weiße westliche Zivilisation und Sauron und die Orks und diese sozusagen nicht weißen Horden, die da aus dem Osten kommen, das ist sozusagen eben der Angriff der dritten Welt auf die westliche Vorherrschaft. Die interpretieren das eben so. Ich glaube, das ist irgendwie übrigens eine Fehlinterpretation. Also Tolkien war konservativ, ne? Also wenn ganz eindeutig so ein bisschen antimodernistisch, aber gemessen an seiner Zeit kein Reaktionär und sicher kein Rechtsradikaler. Mhm. Aber jetzt, wie dem auch sei. Ne? Also es gibt auch das Phänomen, da hast du recht, dass man diese kulturellen Produkte unterschiedlich interpretieren kann. Aber es gibt vor allem an der Basis, würde ich sagen, an der Magerbasis auch das Phänomen, dass die in einer ganz anderen Informationsmedien und kulturellen Landschaft existieren und die Welt wirklich ganz, ganz anders wahrnehmen als du und ich und irgendwie und die Amerikanerinnen und Amerikaner, die Andor gucken und sagen, ja, Freiheit verteidigen ist die Botschaft.
Ja, da denke ich gerade an diesen ganz berühmten Sketch, den kennst du auch ganz bestimmt, diese von einem Comedy-Duo und Are We the Baddies? Das kennst du doch, oder? Dann, wo dann, ne, so ist ein Sketch, es gibt, wo dann so die so Nazi-historische Nazis, Mitchell und Webb heißt sie, Mitchell und Webb, und dann sind da so Nazis und im Schützengraben und dann, hab's auch schon mal im Steady-Artikel gehabt und dann ist die Frage, Moment mal, Totenköpfe hier bei uns überall, so Symbole und sind wir eigentlich die Bösen, ne? Und man wartet eigentlich, auf den Moment, bestenfalls, vielleicht naiverweise, aber auf den Erkenntnismoment, wo und einige haben ihn ja auch. Einige haben jetzt auch angesichts der Ermordung von Nicole Good, auch einige Konservative, da wurden immer wieder Stimmen jetzt auch zitiert, wo auch Leute sagen, hey, ich bin eigentlich eher rechts oder eher konservativ, aber das geht mir zu weit. Ne? Unter anderem auch jemand wie, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Dan Bilzerian, dieser so ein Typ, der vor Jahren so als vollbärtiger Poker-Dude vor über 10 Jahren schon irgendwie Internetphänomen wurde und dann auch total rechts irgendwie auch ist, soweit ich weiß. Ich bin nicht genau im Bilde, was Dan Bilzerian die letzten Jahre gemacht hat, aber der hat, glaube ich, auch jetzt die Tage was gepostet, so, nee, das geht mir zu weit, so, was die Regierung da macht. Also die Hoffnung ist, dass dennoch so ein paar Leute aufwachen, oder willst du sagen, das ist eine schwierige Hoffnung?
Also jetzt, ich glaube, an diesen ganz harten Magerkern, diese 20-25%, da wirst du nicht rankommen, aber an viele andere eben schon, ne? Und da würde ich eben auch sagen, was diese Trump-Regierung da jetzt macht, also die Art und Weise, wie die versuchen, ihre autoritäre Herrschaft über Amerika auszubreiten, ist jetzt mal rein taktisch gesprochen einfach nicht klug, was die da machen. Mhm. Denn was die da machen, ist Spektakel produzieren, also grausames Spektakel produzieren in den Straßen Amerikas. Und das machen die, weil diese Regierung dominiert wird von Leuten, die auch nur noch Informationen aus dieser rechten, dieser hartrechten Szene konsumieren. Also die glauben, wenn sie da Applaus bekommen aus dieser hartrechten Online-Szene, dann bedeutet das, dass das amerikanische Volk irgendwie auf ihrer Seite stünde oder so. Und für dieses Publikum machen die dieses Spektakel. Und das kriegt auch den Beifall bei diesen rechtsextremistischen Online-Idioten. Aber die allermeisten, ne? Nicht alle, aber die allermeisten Menschen in Amerika gucken sich das an und denken, nee, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass man aus nächster Nähe dreimal eine Frau in den Kopf schießt, die unbewaffnet in ihrem Familien-SUV versucht, einfach nur wegzufahren. Und das ist genau der Punkt, wo ich eben nochmal sagen würde, so schlimm das ist, was da passiert und so viel Schaden da angerichtet wird und so viel Verheerung da angerichtet wird, so sehr glaube ich nicht, dass das der Weg, dass das ein effektiver Weg zur sozusagen Konsolidierung autoritärer Herrschaft ist. Und das ist sozusagen genau das, was sozusagen die Trumpisten einfach nicht hinkriegen, weil die so fixiert darauf sind. Und das werden viele gesehen haben, ne, als die da im Die haben ja, als sie diese Invasion eigentlich von Venezuela da durchgeführt haben, da saßen die ja nicht im Situation Room in Washington, wo man eigentlich sitzen sollte, sondern Trump war halt im Mar-a-Lago in Florida, und deshalb haben sie da irgendwie so improvisiert, so eine Art Kommandozentrale aufgebaut. Und da war ja sah man so Bilder dann hinterher, ne, wo hinten dann so ein großer Fernsehscreen oder so ein großer Screen war. Und was lief da? Da liefen sozusagen live die Ex-Twitter, sozusagen Reaktionen von dieser rechten Online-Szene. Denn darum geht es denen. Wie wird das aufgenommen, was wir hier machen? Ne? Und das, ich glaube wirklich, dass diese Regierung wäre im Moment gefährlicher, wenn da noch ein paar normale Menschen mit drin wären, die noch sozusagen normale Informationen konsumieren würden und dann mal sagen würden, ey, das ist total unbeliebt, was wir machen. Wir bringen die Bevölkerung nur gegen uns auf. Das ist ja gar nicht, wo soll denn das hinführen? Und die gibt es gar nicht mehr. Im Weißen Haus oder in Trumps Umfeld, die gab es in der ersten Trump-Administration ja noch. Diese im weitesten Sinne jetzt, ich sage jetzt nicht moderate Leute oder so, das waren schon auch irgendwie harte Konservative und so. Aber Leute, die sozusagen noch teilgenommen haben an der Welt, die nicht ausschließlich noch durch die Brille dieser rechten, der hermetisch abgeschlossenen rechten Informationslandschaft irgendwie wahrgenommen wurde. Und die sind alle weg. Und deshalb glauben die jetzt, ey, super geil, was wir hier machen, weil wir kriegen voll viel Applaus hier von den allerschlimmsten Extremisten auf X. Und das ist aber ich glaube wirklich nicht, also das ist nicht jetzt dazu eine Warnung zu geben, aber ich glaube wirklich nicht, dass das ein effektiver Weg ist, autoritäre Herrschaft zu konsolidieren in einer Gesellschaft, in einer komplexen, pluralen, modernen Gesellschaft, die ganz eindeutig mehrheitlich diesem Projekt entgegensteht.
Wir können also hoffen, dass der Extremismus der Trump-Regierung und der MAGA-Bewegung sich selber vielleicht sogar ein Bein stellt, bestenfalls. Eben in dem Sinne, dass es nicht realweltlich anschlussfähig ist für Nicht-Extremisten, für Moderate, für vielleicht Konservative. So, das ist nur eine Hoffnung, die wir haben. Ich wollte dich noch Folgendes fragen, wo du gesagt hast, der Trump wird als Clown wahrgenommen. Trump wird als, eben einerseits ist ja so, er wird als Witzfigur wahrgenommen. Er ist, ne, er postet Rambo-Bilder von sich und allerlei andere Geschichten. Er ist eigentlich nicht ernst zu nehmen. Er ist irgendwie eine Scherzfigur irgendwie auch. Und er ist ein Witz, so, ne. Und andererseits ist er hochgefährlich, indem er eben mitunter die größte Macht der Welt verkörpert. So, und da machen wir jetzt selber die ganz großen Geschütze auf Vergleichsebene. Weißt du, an wem mich das erinnert? Es musste ja irgendwann so kommen, aber jetzt wagen wir den Hitler-Vergleich. es ist doch so, ne? Also Hitler hat man damals auch gesagt, das Männchen, und der sieht aus wie die Charlie Chaplin und so, ne? Und der wird sich schon irgendwie normalisieren und so, ne? Und das ist alles nur Show. Das ist alles nur Propaganda, das ist alles nur PR, ne? Also man, und da ist es ja auch faktisch. Auch Adolf Hitler war eben eine Karikatur und eine Karikatur eines Politikers, ein kleiner, lauter Aggressor, aber man musste ihn gleichzeitig ernst nehmen, weil er diese Macht verkörpert hat und weil er eben dann das Nazireich und somit angeführt hat und Europa somit ins Verderben geschützt hat. Also ich weiß, du hast auch schon in der ersten Podcast-Folge gesagt, bitte Vorsicht mit Analogien. Aber wie siehst du das? Kann man, welche historischen Analogien siehst du gerade im Fall Trump? Gibt es welche oder sagst du Vorsicht, Vorsicht, bitte jetzt nichts Falsches vergleichen?
Vergleichen kann man unbedingt. Es geht ja nur darum, ob man gleichsetzt. Ne? Also das ist ja der Unterschied. Ne? Vergleichen und Analogien, das ist ja alles total hilfreich und nützlich, solange man nicht gleichsetzt. Also ich würde zunächst mal sagen, und das habe ich auch schon irgendwie versucht, ganz oft zu schreiben, die allermeisten oder viele, nicht alle, allermeisten, kann ich sagen, aber viele autoritäre Figuren, autoritäre Anführer von autoritären Bewegungen und so, wurden von ihren Zeitgenossen als Witzfiguren, als lächerliche, als alberne Figuren wahrgenommen, bis sie plötzlich alberne, lächerliche Figuren mit Macht waren. Ja, bis sie es plötzlich dann an die Macht geschafft hatten und dann ist halt, dann haben sie halt Macht, ne? Und es gibt eben leider kein Gesetz der Natur oder des Universums oder so. Das heißt, Demokratie kann nicht von lächerlichen Figuren zu Fall gebracht werden. Das ist leider nicht so, sondern kann sie leider, ne? Trump ist ein Clown. Trump ist eine Witzfigur, aber er ist auch brandgefährlich und er ist eben, und da ist für mich der wichtigste Fehlschluss über Trump ist diese Idee, der hätte gar keine Überzeugung oder so. Der manchmal begegnet mir noch, der will doch, das ist doch nur so ein Businessman oder so, ne? Oder ist doch nur ein Dealmaker, aber der hat doch gar keine politischen Überzeugungen und so. Und da kann ich nur noch mal sagen, oder vielleicht auch im Unterschied zu Adolf Hitler, also Trump ist sicher niemand, der sich hinsetzt und irgendwie so sein Manifest schreibt. Also jetzt von Trump werden wir jetzt nicht irgendwie Mein Kampf Teil 3 oder so zu erwarten haben. Aber also er hat insofern keine kohärente Ideologie. Das hilft ihm übrigens auch insofern, als diese unterschiedlichen ideologischen Lager in der MAGA-Koalition, da gibt es unterschiedliche ideologische Lager und die fühlen sich sozusagen, die haben das Gefühl, dass er ihnen allen helfen wird, weil Trump sich gar nicht jetzt ideologisch im engeren Sinne festlegt. Aber was er eben hat, ist diese konsistente diese konsistente Vorstellung davon, wie Macht und Status verteilt sein sollen in der Welt. Mhm. Und zwar so, dass Leute wie er und Design oben sind, ja, und alle anderen das gefälligst hinzunehmen haben. Und so, dass Leute wie er über andere schalten und walten dürfen, wie sie wollen, und andere auch sozusagen über andere Macht ausüben dürfen, wie sie wollen. Und das jetzt zu sagen, das sei irgendwie keine politische Überzeugung, ist totaler Quatsch. Das ist sozusagen das leitet im Kern alles an, was der politisch macht. Denn das ist sowohl übrigens innen- wie außenpolitisch. Ne? Also auch außenpolitisch ist sozusagen diese jemand, der Trump hat ja keine, es wird ja jetzt viel gesprochen von, was ist das, was die da machen mit Venezuela und jetzt Grönland. Also ist das jetzt doch Imperialismus, nachdem viel zu lange irgendwie so diese America First irgendwie viel zu lange übersetzt wurde mit Isolationismus, das hat nie Sinn gemacht, wird es jetzt übersetzt mit Imperialismus, stimmt auch nicht so richtig, ist näher dran, aber stimmt auch nicht so richtig. Trump hat kein kohärentes imperialistisches ideologisches Gebäude, aber er hat sozusagen einfach diese Vorstellung, hier, also jede Form von Machtzügelung, jede Form von regelbasierter Ordnung, jede Form von ich soll respektieren, was soll ich respektieren? Souveränität von anderen? Natürlich nicht. Ne? Trump respektiert die nationale Souveränität Dänemarks genauso wenig, wie er die körperliche Unversehrtheit und Souveränität von Frauen respektiert. Und das ist ja nicht keine politische Überzeugung, sondern das ist eine total konsistente Vorstellung davon, ja, wie Macht und Status und Dominanz verteilt sein sollen. Und das treibt ihn in allen seinen Bereichen an. Und das wiederum macht Trump eben besonders anschlussfähig für diese Maga-Ideologen um ihn herum. Denn es gibt Leute um ihn herum, die vertreten oder betreiben sehr auch ausformulierte, kohärente ideologische Vorstellungen. So, ne? Und die wissen auch, dass Trump die jetzt gar nicht in jeder Hinsicht teilt. Und die wissen auch, dass Trump sich nie hinsetzen wird und jetzt irgendwie sich die Mühe machen wird, mal so, ja, zeig mir mal dein Memorandum, das lese ich jetzt mal heute Abend oder so. Ne? Natürlich nicht. Aber was die verstanden haben, diese Maga-Ideologen um ihn herum, ja, was die verstanden haben, ist, dass sie in Trump jemanden haben, der diese Dominanz und dieses sozusagen Macht über andere ausüben, diese im Kern anti-egalitär, anti-plural, diese Impulse von Trump, diese sozusagen über Groll angetriebenen Impulse zu dominieren und zu plündern und Macht auszuüben, dass sich das wunderbar vereinbaren lässt mit diesen sagen, mager-ideologischen Visionen von weißer, christlicher, patriarchaler Dominanz und sozusagen Einflusssphären in der Welt, über die man schalten und walten darf, wie man will. Und das ist alles eigentlich ziemlich konsistent. Und deshalb glaube ich, das ist ein ungeheurer Fehlschluss, auf Trump immer nur zu gucken und zu sagen, ja, der hat da keine Überzeugung oder so. Der weiß eigentlich ziemlich genau, wie die Welt eigentlich funktionieren soll. Ne? Und das ist eben im Kern eine zutiefst antidemokratische, antiplurale und antiegalitäre Vorstellung davon, wie die Welt zu funktionieren habe.
Man könnte auch sagen, eine machiavellistische Vorstellung. Ne? Also zurückgehend auf Niccolò Machiavelli, die Idee, dass Politik und Moral zwei getrennte Sphären zu sein hätten. Ne? Das ist ja so seit Jahrhunderten auch oft ein abwertender Begriff, weil die meisten von uns eben durchaus denken, dass Moral und Politik eng verwoben sind. Und es macht auch nur Sinn, weil bei Politik soll es ja um Gemeinwohl gehen. Und tatsächlich haben wir aber interessanterweise jetzt von Donald Trump auch ein Interview gehört neulich, wo er sagte, Zitat und Übersetzung natürlich, mein eigener Sinn für Moral ist das Einzige, was mich stoppen kann, hat er mit der New York Times gesagt so. Ja. Ne? Und da erschaudert es einem ja wirklich. Ne? Und aber er meint das ja auch trotzdem ernst. Ne? Es ist kein zynischer Spruch, sondern er meint es ernst. Und er sieht seine Machtpolitik als richtig und er sieht seine Vorrechte und seine Brutalität und sein Vorgehen als legitim.
Total. Das finde ich immer so ein bisschen das, wenn man so will, das Hilfreiche an Trump ist, dass er alles offen ausspricht. Ja. Das wird ja nicht zwischen den Zeilen oder so verhandelt oder so geheim gehalten oder so. Ne? Ja. Genau, wenn der gefragt wird, wenn ihn jemand fragt, also aber gibt es denn nicht irgendwelche, da ging es ja auch vor allem um Außenpolitik und international, also gibt es denn nicht eigentlich irgendwelche, keine Ahnung, Völkerrecht oder so, was jetzt, ja so, nö, das einige ist my own morality oder so. Ne? Ja, und genau. Genauso gestern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder die uns zuhören, dann finden das sicher. Gestern hat er gesagt, in einem Interview ist er gefragt worden, ob er denn jetzt findet, dass das gerechtfertigt war, dass dieser ICE-Agent Rene Good erschossen hat da, ne? Und dann ist seine Antwort darauf, ja, also die sei auch total unverschämt gewesen. Die hätte sich schon total unverschämt verhalten. Und da denkt man, im ersten Moment denkt man, ist ja eine irre Antwort, ne? Also die Frage ist doch, ja, aber war das jetzt richtig, dass die in den Kopf geschossen worden ist? Und dann sagt er, die war unverschämt. Er hat doch, hä? Das hat doch irgendwie, das sind ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen da gesprochen wird, ne? Aber nein, das ist genau dieses Weltbild, in der jemand sagt, also pass mal auf, ich und Leute wie ich, in dem Fall sozusagen dieser ICE-Agent, wir haben gefälligst das Recht, zu jedem Zeitpunkt verehrt zu werden und sozusagen, dass uns Folge geleistet wird. Und wenn jemand dagegen verstößt, ne, wenn jemand auch sich nur als nervig erweist oder als irgendwie aufmüpfig oder so, ja, dann hat er einfach alle Rechte verwirkt und nicht nur sozusagen staatsbürgerliche Rechte, sondern sogar auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Leben, ja, hat man dann eben verwirkt. Und deshalb ist diese Antwort von Trump, ich finde die so, die ist so, da ist alles, was man wissen muss über dieses trumpistische politische Projekt, die steckt da drin. Auf die Frage, ob das richtig war, dass ein maskierter Agent des Staates eine unbewaffnete Bürgerin aus nächster Nähe dreimal in den Kopf geschossen hat, sagt Trump, ja, die war halt auch aufmüpfig. So, das ist das trumpistische Projekt. Das ist sozusagen im Kern Trumpismus als politisches Projekt.
Ja. Das ist nicht schön, sagen. Ne?
Ist jetzt nicht sehr erbaulich.
Nein, also ich habe dich ja nicht zur Erbauung eingeladen, deswegen, sondern zum Klartext, und den lieferst du verlässlich ab. Nicht nur hier, sondern auch in deinen Texten, wie gesagt. Nichtsdestoweniger, bevor wir gleich so langsam zum Ende kommen, vielleicht noch die Frage vom Anfang. Ich hasse es ja, wenn man sowas was verspricht und dann holt man es nicht wieder ein. Deswegen, ich habe es zum Glück noch nicht vergessen. Du hast am Anfang gesagt, trotz der momentanen Lage ist ein bisschen Optimismus möglich oder ist die Lage nicht so schlimm wie zu punktuell letztes Jahr oder so. Du hast es in Teilen schon gesagt, glaube ich, da ging es auch darum, worum ging es da genau oder in welchen Punkten sollten wir optimistisch bleiben oder vielleicht auch etwas breiter. Was denkst du, passiert noch dieses Jahr, 2026? Ja. Kurzer Ausblick nach vorne.
Ja, also ich meine, ich glaube, es wird in diesem sehr ambivalenten Gleichschritt von Eskalation, aber auch sozusagen wachsendem Widerstand und wachsender Frustration jetzt aus trumpistischer Sicht weitergehen. Sagen, nicht jetzt, das ist jetzt keine detaillierte Vorhersage, die werde ich auch gar nicht machen, aber wenn ich sage, ich bin etwas optimistischer jetzt als, sagen wir mal, Ende März oder Anfang April oder so, dann einfach deshalb, weil es in diesen ersten zwei, drei Monaten nach Trumps Machtantritt wirklich so aussah, als würde sich einfach kein konsequenter Widerstand finden. Weder sozusagen vor allem nicht in den amerikanischen Institutionen, in den zivilgesellschaftlichen Institutionen und auch sozusagen nicht jetzt breiter gesellschaftlich, als würde es sozusagen diese permanente Selbstgleichschaltung, vor allem der Institutionen in diesen ersten Trump-Monaten, wo man den Eindruck hatte, Wahnsinn, also die fallen alle jetzt einfach sofort um. Ja, die Medienunternehmen, die Anwaltskanzleien, die Universitäten, die alle sich sozusagen sofort selber auf Linie gebracht haben und auch ganz unnötigerweise selber sofort irgendwie auf Linie gebracht haben. Und da muss ich sagen, da hatte ich den Eindruck, dass jede Hoffnung auf demokratische Resilienz, Widerstandsfähigkeit in dieser Gesellschaft schien da verfehlt. Da schien es wirklich so, als würden die sich jetzt einfach, als würde es wirklich denen jetzt auf sehr schnell gelingen, ihre autoritäre Herrschaft zu konsolidieren. Und deshalb bin ich etwas optimistischer, weil es ist einfach eindeutig so, dass sich der Widerstand, der gesellschaftliche Widerstand verhärtet hat in den USA. Und deshalb würde ich sagen, das ist sozusagen, und da kann ich einfach nur sagen, es sah Ende März so aus, als wären die wirklich bereit, jetzt sich völlig über das Gerichtssystem hinwegzusetzen, einfach völlig zu ignorieren, was die Gerichte sagen. Aber so ist es nicht gekommen. Also die halten sich jetzt nicht in jedem Fall so richtig an die Gerichtsurteile, aber sie sind auch nicht so weit, bislang nicht so weit gegangen, dass sie sich einfach gar nicht mehr an Gerichtsurteile halten. Dann im Frühsommer, ne, als die dann diese Nationalgardisten nach Los Angeles geschickt haben, als erste Mal, das war so im Juni, glaube ich, ne? Und da dachte man, Wahnsinn, also jetzt, da ist jetzt wirklich, da könnte jetzt der Weg frei sein in so eine Art Polizeidiktatur, die bauen jetzt diese ICE und Border Patrol aus, die besetzen jetzt alle diese Städte und so ist das dann. Aber stattdessen sind diese ist die Bevölkerung an diesen Orten aufgestanden und hat auch teilweise diese ICE und Border Patrol wieder rausgeschmissen, so wie in Chicago. Und dann Ende September, nach diesem Mord an Charlie Kirk, als die sich plötzlich, als wirklich so aussah, die geben sich jetzt so eine Art, ja, also so eine Art Reichsbrandnotverordnungsgesetz, ne, so wie die Nazis nach dem Reichstagsbrand, so jetzt, also jetzt wird einfach jede politische Opposition verhaftet und abgeschafft und so. Dafür haben die sich wirklich so eine Art pseudolegale Grundlage geschaffen. Und jetzt 3 Monate später muss man sagen, ja, aber sie haben es bisher nicht gewagt, dann auch was damit zu machen. Ne? Die reden zwar viel davon, die beschimpfen zwar permanent alle Demonstranten und Oppositionelle als Terroristen, aber es ist eben nicht so, dass die auch als sagen, unter dem Vorwurf des Terrorismus verhaftet wurden. Und diese Momente, die zeigen bislang jedenfalls, dass es die Trumpisten jetzt doch eben nicht so richtig schaffen, ihre autoritären, also ich würde es so beschreiben, deren autoritäre Ambitionen sind grenzenlos. Aber ihre Fähigkeit, die auch umzusetzen, diese Ambitionen, die ist nicht grenzenlos. Der sind Grenzen gesetzt. Und der setzen jetzt gerade auch die Amerikanerinnen und Amerikaner Grenzen. Und da gab es einen Moment im Frühjahr, wo es so aussah, als würde das nicht passieren. Und da bin ich etwas optimistischer. Aber wie gesagt, ich hab ja eben schon gesagt, ne, ich glaube nicht, dass da am Ende eine konsolidierte Trump-Diktatur steht. Aber ich fürchte auch, dass da am Ende ein Trümmerhaufen steht, mit dem vom demokratischen System auch nichts übrig geblieben ist. Also bitte, bitte das jetzt nicht lesen als, der Zimmer hat gesagt, ist alles gut. Überhaupt nicht. Ja. Das ist nicht die Botschaft. Aber ich bin etwas, dieser sich verhärtende Widerstand, der ist wichtig.
Keine Sorge, du kommst immer noch als knallharter Alarmist rüber.
Gut, nein, hervorragend.
Als Realist, wirklich. Ich finde das sehr realistisch und auch, wie gesagt, zwischen den knapp über einem Jahr zwischen diesen beiden Gesprächen heute und das letzte Mal, da hat sich so viel einfach auch bewahrheitet oder als richtig herausgestellt, beziehungsweise war es ja kein spekulatives in die Glaskugel gucken, sondern es war deine Expertise da schon. Und ich denke, wir können auch einiges, ohne jetzt Äpfel und Birnen vergleichen zu wollen, ableiten für Deutschland und sagen, zivilgesellschaftlicher Widerstand ist möglich, institutioneller Widerstand ist möglich in Deutschland gegen die AfD. Und wir sollten doch mit einer gewissen Tatkraft, einem gewissen Mut und auch einem Selbstvertrauen an auch mögliche Veränderungen herangehen, auch wenn es dauert, auch wenn es, es gibt ja, ich zitiere selber schon zu oft, deswegen traue ich mich fast nicht, aber ich sage es trotzdem, es ist ein Marathon und kein Sprint, diese politischen Veränderungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das gilt auch für Deutschland. Und bevor eben eine AfD in Deutschland die Abrissbirne an die Demokratie legen kann, ähnlich wie es Trump in den USA tut, werdet aktiv, macht was dagegen und ihr könnt was tun, ihr seid nicht ohnmächtig. Ihr könnt nämlich unter anderem, schamlose Überleitung, dem Thomas Zimmer reinfolgen. Wer jetzt gedacht hat, Thomas hat richtig gute Sachen gesagt, und das denke ich auf jeden Fall, der sollte auf dem Laufenden bleiben, was du sonst noch so publizierst, unter anderem auf Blue Sky, vor allen Dingen auf Blue Sky, oder? Ja. Ganz genau, also folgt da unbedingt rein. Aber Thomas hat auch einen sehr, sehr lesenswerten Newsletter, der ist mal ohne Paywall, mal mit. Du bist jetzt freier Autor, haben wir auch gerade gehört. Du bist, du lebst davon, du willst davon leben. Du arbeitest nicht nur viel, sondern du arbeitest gut. Also ich bin ein Riesenfan von dem, was du machst und lerne viel, obwohl ich selber in der Materie drin bin. Also schaut mir vorbei. Der Newsletter, die Texte heißen oder finden unter dem Dach statt, unter dem Namen statt, Democracy Americana. Und ihr findet es auf Steady, ja, also auf der Plattform, auf der ich auch bin. Dort könnt ihr, wenn ihr das gut findet, eben auch ein paar Euro in den Hut werfen als Abo, damit diese wichtige prodemokratische Arbeit auch weiterhin möglich ist. Ähnlich wie für das Gespräch heute, falls ihr dachtet, hey, das war cool, was Jan und Thomas hier fabriziert haben, dann bitte teilt das in den sozialen Netzwerken, schreibt uns gerne, wie ihr das Ganze fandet, lasst uns eine Meinung da als Kommentar auf jeden Fall. Wer möchte, kann das Ganze hier auch finanziell supporten, auch ich habe eine Kaffeekasse, Steady und was auch immer, ne? Also auch das werde ich alles verlinken. Wir sind dankbar für jede Unterstützung dieser Arbeit, denn nur diese Unterstützung macht sie möglich. Genug von uns. Eine letzte Frage, bevor wir schließen, damit es nicht nur um uns geht. Was begeistert dich denn momentan an Arbeit anderer? Also egal ob Buch oder Forschung, also wessen Arbeit, Kunstwerk, wessen Arbeit wünschst du gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Nutzen wir doch unsere Bühne, um jetzt mal wem anders, um nochmal so ein bisschen einen kleinen Schubs zu geben oder einen Tipp zu geben. Hast du da Tipps, Empfehlungen, egal wie, welche Genre?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die unbedingt einen Schubs von mir brauchen, aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht Sinn macht, jetzt unseren unseren deutschen, deutschsprachigen Hörerinnen und Hörern so vielleicht so ein paar Sachen, falls sie die nicht schon kennen. Also wenn ihr euch für Amerika interessiert, ne, für amerikanische Politik und Gesellschaft und was da so los ist, dann gibt es so ein paar Sachen, ein paar Leute, denen ich also unbedingt folgen würde oder deren Sachen lesen würde. Das ist zum einen, da möchte ich anfangen, Jamel Bowie, das ist eigentlich ein New York Times Kolumnist und meines Erachtens der beste Kolumnist der USA, der vor allem, und deshalb, das spricht mich dann besonders an, also der sich vor allem sehr intensiv mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt und wirklich so Lehren aus der Geschichte und Lernen aus der Geschichte auf eine Art und Weise macht, wie ich es genau richtig finde. Also das ist richtig klasse, Jamel Bowie. Und der macht übrigens auch viel jetzt so Videos. Also der macht auch so viel so YouTube, wieder dort einen eigenen YouTube-Kanal, wo der irgendwie so kürzere Videos macht, die auch sehr unterhaltsam sind. Also wenn man sich jetzt nicht einfach nur lesen will, sondern dann ist das irgendwie auch super. Dann würde ich gerne irgendwie, das kennen sich ja auch schon viele, aber ich würde es trotzdem sagen, also unbedingt empfehlen, der Arbeit von Moira Donegan und Adrian Daub zu folgen. Also Adrian Daub ist selber auch Deutscher, er ist allerdings Literaturprofessor in Stanford, lebt schon ganz lange in den USA, und Moira Donegan ist eine Kolumnistin beim US Guardian, und die beiden zusammen machen einen ganz tollen Podcast, der heißt In Bed with the Right, also im Bett mit der Rechten. Und denen geht es sehr stark darum, einfach auf die Geschehnisse von der Perspektive sozusagen also sehr stark über Gender zu sprechen, über Genderpolitik und Genderkonflikt. Und das ist einfach ungeheuer erhellend. Und die haben zum Beispiel jetzt gerade auch eine Folge veröffentlicht über diesen Mord an Rene Good und das sozusagen jetzt einfach betont, wie sehr es da auch um Gender-Komponenten geht. Da habe ich noch einen, den ich gerne noch empfehlen würde, ist Elliot Morris heißt der, und der schreibt einen Newsletter, Substack-Newsletter, der heißt Strength in Numbers, und das ist wirklich so, weil wir, weißt du, wir haben ja auch gesprochen über, wenn wir so sagen, der Trump, die Mehrheit der Bevölkerung steht dem Trump entgegen, wo holen wir eigentlich diese Zahlen her und so, und das ist eben dieser Elliot Morris, ist so ein Data-Journalist, so, ne, also der einfach auf ungeheuer kluge und umsichtige Art und Weise diese ganzen Zahlen und Daten und Erhebungen und so zusammenbringt und sozusagen aufbereitet. Und das ist so Data Journalism der allerbesten Art. Und da kann man sozusagen dann schnell sozusagen Behauptungen und Mythen von Fakten und so trennen. Und das würde ich unbedingt empfehlen. Und dann habe ich noch eine Sache, die mit Politik nichts zu tun hat, ein bisschen zur Ablenkung, falls Leute Ablenkung brauchen. Ach nee, noch eine andere Sache, ganz kurz. Ich weiß, es ist jetzt viel, aber das liegt mir echt am Herzen. Also mir wäre ganz wichtig, dass jetzt Leute, weil ich werde oft gefragt, was soll man denn eigentlich lesen? Ja, wir sind so frustriert, Washington Post kann man gar nicht mehr lesen, das ist ja nur noch Regimepropaganda, und New York Times, weiß man auch nicht so genau. Und den Eindruck teile ich auch, und deshalb muss man sich immer so ein bisschen so kleinere, unabhängige Medien suchen. Und da würde ich gerne ein Online-Magazin empfehlen, das heißt Liberal Currents. Also Liberal Currents, die machen so, liberal bis linke, sagen Analyse, Kommentare, und die sind richtig klasse, das sind ganz tolle, also unterschiedliche Autoren, ne? Aber merkt man dann schnell, wer die Autoren so sind. Aber das ist so ganz klein und unabhängig und richtig klasse Analyse, und ich lerne da total viel und lese das sehr gerne.
Darf ich da ganz kurz einhaken, bevor du deinen finalen Tipp gibst? Ich habe auch einen Tipp, nämlich fällt mir gerade das Current Affairs Magazin ein. Das ist auch eine Online-Publikation, auch so Essays und dergleichen, und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die haben Sachen zu KI, aber eben auch zu Trump und Venezuela. Ich habe es auch in meinem letzten Steady Post zitiert. Also das Current Affairs Mag leistet auch richtig, richtig Gutes, gerade das Informatives, von dem ich profitiere. Ich kenne es noch nicht lange. Ja. Und jetzt das Finale.
Zur Ablenkung. Jetzt die Ablenkung. Ja also wenn es auch vielleicht manchen, die uns zuhören, so geht wie mir jedenfalls auch, dann manchmal braucht man auch einfach mal Flucht vor der ganzen, vor dem ganzen Scheiß. Das klappt bei mir im Moment besonders gut, indem ich einen Podcast höre, das muss man jetzt mögen, aber einen Star Trek Podcast, der heißt The Greatest Generation. Und das, was die machen, ist, also der Pitch ist sozusagen, der heißt A Star Trek Podcast by two people who are a little bit embarrassed to have a Star Trek Podcast. Also Star Trek Podcast von zwei Leuten, die sich ein bisschen schämen, dass sie einen Star Trek Podcast haben. Und die haben irgendwann, also vor 10 Jahren, glaube ich, angefangen, einfach so jede Folge Star Trek, also die ganzen unterschiedlichen Star Trek Sendungen, angefangen mit The Next Generation, das war die mit Captain Picard, ne, mit dem glatzköpfigen. Ja. Jede einzelne Folge besprechen die so ein bisschen, so gehen die so durch, und das ist eigentlich Comedy, ne? Also die machen, das ist super unterhaltsam, und die sind sehr lustig, aber auch sehr, wie ich finde, sehr klug und umsichtig und witzig und das, also ich tanke mich da so durch, da sind also jetzt wirklich, die machen das seit 10 Jahren und das sind also jetzt mittlerweile wirklich tausende Folgen, die da zur Verfügung stehen. Ich tanke mich da so durch und ich habe, glaube ich, schon so 400 Folgen oder so gehört. Das ist so richtig Escape, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute so zu Star Trek stehen. Für mich, ich bin damit aufgewachsen und das nimmt mich immer so richtig so 30 bis 45 Minuten pro Folge mal so ganz woanders hin mit. Und ganz grundsätzlich würde ich einfach allen dringend empfehlen, sucht euch so die eine Sache, die euch so ein bisschen rausnimmt aus dem Scheiß, weil man ist auch sehr viel angespannt, ich bin es jedenfalls sehr viel angespannt und auch besorgt und über die politische Situation, nicht nur in den USA, sondern ja auch hier bei uns unbedingt. Und man kann aber nicht überleben in diesem permanenten, Zustand der besorgten Erregung. So kann man nicht überleben. Das ist total ungesund. Das auch intellektuell kommt man dann irgendwann auch echt so an seine Grenzen. Und deshalb muss man sich irgendwo Pausen suchen. Und die kann man sich egal wie suchen, aber jedenfalls sollte man sie sich suchen. Und für mich funktioniert das im Moment total gut mit Star Trek, The Greatest Generation.
Ausgezeichnet, danke für die Tipps. Und ja, mir geht's auch so, ich letzten Wochen vor allen Dingen, ne, diese ganze Nummer mit manchmal beschäftigt mich Trump bis Mitternachts und dann morgens wieder und so.
Ja.
Und ich denke dann auch, boah, da muss man eigentlich mehr Grenzen ziehen, auch für die eigene Psychohygiene. Ich schaff's auch nicht immer, aber eben sucht euch was. Und ich hab's schon mal gesagt, ich guck gerade Supernatural, die Serie. Ich sehe nochmal, wir haben sie komplett von vorne angefangen. Ich und meine Frau, sie kannte sie nicht. Und ich hab sie damals, glaube ich, 7 Staffeln gesehen, es gibt 15 oder so. Das ist natürlich, es ist jetzt kein Wohlfühl-Comedy-Ding, so, ne? Es geht trotzdem so um seichten Horror und Verschwörungen und Metaphysis und Himmel und Hölle, so, aber es ist eigentlich super Popcorn-Serie zum abends abschalten, wie Leute, die auch The Boys und so gucken können, wenn man nichts gegen so ein bisschen Grusel und Film Blut hat, dann geht das gut. Ja, Thomas, hey, das war ein super geiles Gespräch, das war ein langes Gespräch, das war ein kurzweiliges Gespräch, trotz der ernsten Themen, und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken auf jeden Fall, nochmal an alle, die zuhören, schreibt uns gern eure Gedanken, wie ihr das fandet, schreibt uns gern, was euch besorgt, was euch ablenkt, wie es euch geht, und ja, vor allen Dingen kommt gut ins neue Jahr und kommt gut durch diese anstrengende Zeit. Ne? Viele Grüße, danke fürs Zuhören. Und gerne bis bald.